Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause, aus der spätsommerlichen Grüßen. Sekt, ich bin schon ein bisschen aus der Übung, aber liebe Grüße an unsere Community. Wir melden uns wieder zurück. Jetzt ist Anfang September und ihr werdet uns wieder öfters hören, heuer, jede Woche. Und in dem Sinne begrüße ich, glaube ich, mein Gegenüber in Hause Andi. Servus, was hat es im Sommer da? Erzähl uns einmal, ich bin schon gespannt.
Servus, lieber Herr Stürmer. Du fährst gleich mit der Kirche ins Dorf.
Mit dir ins Haus.
Irgend so. Ja, genau, irgend sowas. Mein herzlichst willkommen auch von meiner Seite. Wir sind wieder zurück. Wir haben jetzt den Sommer genutzt, um die Energiereserven wieder völlig zu entladen. Wir haben es dazu genutzt, unsere geistigen Kapazitäten wieder gegen Null zu fahren und versucht, alles aus unserem Körper rauszuholen, ohne große Gnade.
Oder was, glaube ich, gelungen ist.
Also, ja, genau. Ich würde sagen, erfolgreich.
Ja, genau. Sommerpause heißt ja normalerweise, dass man den Sommer genießt, vielleicht ein bisschen Urlaub hat und es passt. Wenn er frisch und erholt zurückkommt in seine Tätigkeiten oder in seine Aufgaben. Und ja, wir sind zurück, wie der Andi schon sagt, fast mit voller Energie, fast aufgeladen das Ganze. Mhm. Aber wir werden euch jetzt ein bisschen auf eine Reise mitnehmen, was wir den Sommer so getrieben haben. Wir haben ja zweimal eine Podcast-Folge gedreht mit einer Special-Folge. Aber sonst waren wir recht viel unterwegs und da wollen wir euch heute ein bisschen mitnehmen, was wir im Sommer so erlebt haben oder wie die zwei Andis, Andi und Andi, die den Sommer verbracht haben. Und es gibt einige witzige Erlebnisse, was wir teilweise gemeinsam und teilweise getrennt voneinander verbracht haben. Aber das werden wir heute ein bisschen euch mitnehmen.
Ja, also Sommer 2025, um es auf den Punkt zu bringen, Kategorie wertvoll oder zumindest spannend.
Spannend trifft es gut, ja.
Ja, es ist einiges passiert. Wenn man jetzt so ein bisschen Juli, August und den ersten Teil vom September mal so ein bisschen anschaut, ich meine jetzt von der ganzen Wetterthematik beziehungsweise von wirklich dem sommerlichen Sommer, sagen wir mal, würde ich mal sagen halb-halb. Aber ich glaube, wir haben noch nie so einen Sommer gehabt seit 5 Jahren, wo wir so wenig beim Pool waren wie heuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war irgendwie ziemlich durchwachsen. Ich glaube, ich habe mehr putzt, wie dass ich drinnen war im Pool. Aber wir waren da 14 Tage im Urlaub. Aber zu dem kommen wir dann später. Codewort Portugal.
Auf das freue ich mich auch schon, was du da zum Berichten hast,
weil das ist nämlich sehr spannend. Ja, aber davor waren ein paar spannende andere Geschichten. Wir haben ja sozusagen im Sommer immer so ein bisschen das Thema der ganzen Veranstaltungen und es waren doch einige Events. Ich bin selber auch wieder auf viele Veranstaltungen gestanden, zum Teil eben von Kunden, zum Teil von so kleinen Messen und Events. Ehrlicherweise so positiv wie noch nie, also wirklich echt lustig gewesen zum Teil, sehr anstrengend, ich muss sagen nach 12 Stunden, stehen und labern und dringen ist das dann schon. Ich merke es schon langsam, es geht schon ein bisschen rein. Erst vorletztes Wochenende war eine Veranstaltung in Wörsheim mit 1500 Leuten.
Jetzt hast du den Jörg und die getroffen?
Genau, da habe ich den Jörg getroffen, mit Andi, alle eigentlich und das war sehr lustig. War von der GT, von der Gerätetechnik, 30 Jahrfeier, die haben richtig drauf gedruckt. Also ich muss sagen, Hut ab. Und da haben wir schnell einmal für die 1500 Leute, haben sie gesagt, die darf eine Transeco-Bar machen, was ziemlich cool war, weil das war so eine eigene Bar mit wirklich cool hergekriegt, haben alles sie gemacht. Und dann haben wir schnell einmal, und das ist um 10 Uhr vormittag losgegangen und um 5 Uhr aufgehört, also eigentlich Daydrinking par excellence, haben wir da schnell einmal 30 Karton herballert.
Aber habt ihr das verkauft oder hergeschenkt?
Nein, hergeschenkt. Das war eine Riesenveranstaltung, ein Kundenevent, 30 Jahresfeier. Ich muss sagen, der Kunde hat sich das richtig was kosten lassen, war richtig cool, der hat ein Autodrom hingestellt, ein großes.
Echt?
Also ein großes, nicht das kleine.
Und bist du da reingefahren?
Ich muss zugeben, ich bin seitlich ins Autodrom reingefahren mit meinem Bus und habe meinen Reifen aufgeschlitzt. Also das war mein Kontakt zum Autodrom.
Ja, ja, mein Autodrom, weißt du, wenn du ja reinfährst, dass du mit antauchst, dann kennst du das.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin immer so einen Schwung geholt und bin dann nur so eine in Sitz.
Du, ja, sicher.
So, dass das richtig wegschiebt. Genau, also, dass das richtig wegschiebt. Und am besten, dass es dann nur in wen reinschiebt, dass diesen Doppeltildo, was der dang, dang links.
Und was genau, was du richtig knack, wenn du nachher kriegst. Und wenn die Aussteller von Autodrom und die voll durchtrauen, nicht, was du was frontal dagegen fährst, dann machst du ja voll den Schäberer.
Ah, ja.
Weißt du, und wenn du die Lenkrad umtraust, dass du wieder rückwärts fährst, ja, ich hab das geliebt früher, da war richtig übel zu.
Ich muss zugeben, ich bin auch der Autodrom-Typ.
Aber jetzt können wir nicht mehr zu zweit fahren.
Das geht schon nicht mehr aus. Das geht sich wirklich nicht aus. Aber es gibt zwei Gründe. Erstens ist Fahrt nicht mehr weg.
So meinst du.
Und außerdem ist es eine Presspassung. Außer du hast ein Backerl Vaseline mit.
Ja, gut. Warum brennt der Arsch nachher so?
Wahrscheinlich wegen einem Bier.
Wegen einem Bierflaschel, was er draufsetzt, oder was?
Ja, Autodrom auf jeden Fall, das war mein Kontakt zum Autodrom. Du, die haben Bungee-Jumpen, die haben alles gehabt. Das war eine Riesengeschichte. Voll geil gemacht, muss ich ehrlich sagen, wirklich eine geile Veranstaltung.
Bungee-Jumping,
ja. Ja, Alter, das ist.
Und hast du die gehabt?
Spinnst du?
Alter, ich hab einmal, ich muss sagen, die steht noch auf meiner To-Do-Liste, Bungee-Jumpen. Ich hab Fallschirmspringen schon gemacht, aber Bungee-Jumpen noch nicht. Unser Fallschirmspringen-Erlebnis kannst du durchmachen, dann Fallschirmspringen.
Das war nach unserer Feier.
Die Steppe, ganz Alter. Gescheit. Das war richtig gescheit, weil da habe ich nämlich, na gut, vielleicht hätte ich normal mehr Angst, wenn er Licht war, vielleicht habe ich es gar nicht mehr so registriert, was da überhaupt passiert.
Also Licht ist sicher das diametrale Gegenteil, weil du hast ja bis in der Früh gefeiert und das war Tag 3 vom Feiern. Und dann, glaube ich, direktissima am Sonntag dorthin, oder?
Wir sind direkt dann hier am Sonntag, ja. Geil. Ich habe nur kurz daheim angebraust und dann.
War ich gescheiter.
Und dann der Angstschweiß, weißt du, den Angstschweiß recht anders, den musst du nicht produzieren dann, nicht den alten Schweiß vom Wochenende.
Ja, also ein paar wirklich coole Veranstaltungen, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwie jetzt haben wir doch ein bisschen das Glück, dass uns ein paar Leute schon kennen. Die bringen dann wieder neue Leute. Also es ist momentan ziemlich cool, weil dieses, wie heißt es so schön, Word by Mouth, also diese Mundpropaganda funktioniert ganz cool und das ist gibt dann viel zurück. Weil, ja, du merkst es ja selber, wenn dein Produkt geschätzt wird und wenn du als Person sozusagen irgendwie mit dem ernst genommen wirst, das ist schon cool, ja. Muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, bei dir ist auch, wenn ich das sowieso als Außen betrachte und objektiv sehe, dann ist bei dir auch gut, dass du erstens einmal ein geiles Produkt hast, natürlich eine geile Aufmachung und du dahinter stehst und dass das ein Personal Brand ist eigentlich, weil Transecco seid ihr zwei, ja. Und du bist viel mehr auf die Messen, du bist auf die Plakate drauf. Das ist schon, glaube ich, dass wer mit Herz und Seele dahinter steht und kein Industrieprodukt ist. Und ich glaube, da wird auch wieder was ausgeben. Aber der zweite Faktor bei deinem Produkt, meiner Meinung nach, ist, und das wird immer wichtiger, dass der leicht zum Trinken ist. Wir haben es im Sommer wieder gesehen. Ich war bei ein paar Winzer, war auf einigen Verkostungen und die Weinbranche kenne ich ja, generell die ganzen Getränkehändler. Und es ist so, dass wenn du mit den Leuten redest, jetzt bei einer Umfahrt habe ich auch gerade mit einem Weinhändler geredet, also einem Vertriebler von einem großen Weinhändler, der hat auch gesagt, das ist schwierig. Ich meine, nicht nur, dass der Juli jetzt schlecht war vom Wetter her, weil es mir persönlich überhaupt nichts macht, wenn es regnet, aber die Gastronomie leidet halt gleich mal drunter. Also die Tagesgäste fahren nicht hin in irgendeinen Gasgarten. Jeder will einen Gasgarten aus dem Sommer und das ist nicht gegeben. Die Leute trinken weniger Rotwein wird getrunken und viel antialkoholische Sachen, was wir eh schon tausendmal diskutiert haben oder thematisiert. Aber trotzdem ist so, dass man den Rückgang merkt vom Konsum. Und das ist in der Gastronomie natürlich ein Riesenfaktor im Gesamten gesehen.
Wir haben zu dem Thema sogar ganz eine aktuelle, lustige Geschichte. Die war heute, nämlich wirklich genau heute, also wenn die Folge ausgestrahlt wird, vorgestern, um es auf den Punkt zu bringen, habe einen alter, sehr guter Bekannter oder ein guter Bekannter von mir, ist mittlerweile in der Grafik-HTL in Linz ein Lehrer, hat einige. Ich glaube, die Meisterklasse, die er da betreuen darf. Wir sind zufällig ins Rennen gekommen und ich habe gesagt, wow, hey, ich glaube, mir fehlen ein paar Impulse zum Thema Gastro und leichtes Trinken. Also dieses, nehmen wir es einmal so hart, jetzt gegen Daydrinking, Low Alkohol, viel Spaß, wenig Alkohol und so weiter, dass wir diesmal dieses Thema Richtung Gastronomen bringen und heute habe ich einen Vortrag halten dürfen vor der Meisterklasse. Und durfte darum buhlen, dass ein paar Leute sozusagen sich des Themas annehmen. Ich glaube, es ist ganz gut angekommen. Die haben echt eine Gaudi gehabt. Es sind 25 Leute. Und die haben ein paar, also da stellen ein paar Leute Themen vor und die lustigsten Themen oder die einer halt taugen, dafür schreiben sie sie ein. Mhm. und dann arbeiten sie ein halbes Jahr lang das Thema aus und sind komplett frei in einem Thema. Ich habe ihnen nur gesagt, das Ziel ist, ich will diese kleine Reise dem Gastronomen sozusagen oder diese Story irgendwie dem Gastronomen umbringen, dass er selber wieder eine Story zum Erzählen hat.
Was auch, finde ich, für Gastronomie immer am wichtigsten ist.
A und O.
Weil du kannst den 17. Grünen mit Lina haben, aber wenn du keine Geschichte dazu hast,
genau,
wird es einfach fad. Und genau, die Leute kennen ja auch schon so viel. Und es gibt so viel Getränke am Markt derzeit wie noch nie. Es kommen welche, verschwinden wieder nach ein, zwei Jahren. Ich meine, das war ja schon immer so, aber jetzt mit dem Spezi, was ich gerade geredet habe, der sagt, es ist so viel am Markt. Und der Chef sagt aber, nimm ein Geschäft von den anderen weg, weißt, eine vor einen anderen Markt, neue Kunden. Aber die kriegen das genauso gesagt von einer Chefs, weißt, ist ja ein Verdrängungsmarkt. Und ich glaube, wenn du eine Story zum Erzählen hast, das mit Herz zusammenbringst, das ist momentan das A und O, Storytelling,
mhm,
wie du jetzt hast.
Und das ist eigentlich von Erna sogar gekommen, also dieses über mehrere Kanäle, also eben praktisch Print, also grafisch, akustisch, bildlich, in Videoform und so weiter und diese verschiedenen Medien jetzt mal versuchen Richtung der gehobenen Gastronomie, dort wo wir uns einfach auch selber sehen, wo wir einfach super funktionieren, wo es wirklich eine Win-Win-Win-Situation ist. Und das war eine Lustigkeit, weil ich habe da sicher einen 2,5-Stunden-Vortrag gemacht und ich kann da sagen, die sind alle meisterklassisch jetzt 18, 19, also es ist für mich so schwer zum Greifen. Es ist so arg, das fühlt sich so jung an. Ich meine, man muss ja zu meiner Schande sagen, ich wäre ja Herr 40.
Mm. Haben wir nicht gerade den Geburtstagsfeier ausgemacht, ja, in Runden? Ah ja, 40 ist ja eine Runde, genau.
Ja, das andere 40, das alternative 40.
Mm. So wie man sich fühlt in der Nacht, wenn man fortgeht.
Ja, genau. Genau so. Und das war so schräg zum Anschauen. Ich habe ein paar so Witz gebracht aus so Filmen, die für uns irgendwie prägend waren. Gell?
Großes Fragezeichen.
Nein, wirklich, das sind auch so und das Gesicht und das richtig merkt, wie so der Wind durchpfeift und sie haben versucht zu folgen, was ich da eigentlich meine, aber es war sehr schwierig. Aber anyways, Faktum ist, war irgendwie cool und jetzt haben wir vielleicht oder ich hoffe, es ist ein nettes Projekt, dass wir neue Impulse kommen, weil schon langsam, wenn man Sachen über jetzt doch schon relativ lang macht, man ist so blind und man ist auch betriebsblind.
Ja, man dreht sich wie im Kreis ein bisschen. Man probiert Sachen und dann verändert man es vielleicht ein bisschen und dann, ich glaube, dass das aber einen guten Unternehmer ausmacht, dass man sich wieder anpasst. Weil ich habe jetzt mit einem Bekannten geredet, über einen anderen Bekannten, der hat einen Kaffee gehabt. Und der hat zuerst ein Bar gehabt, dann war ein Barkeeper wirklich geil und dann hat er Kaffee gehabt und alles immer nicht funktioniert, weißt. Und dann reden wir so eine Zeile und dann denke ich mir, der hat schon so viele Sachen gemacht, dass der, alle, wenn es irgendwie zum Anstehen war, alle, wenn es irgendwo um was anderes gegangen war, dann interessiert es nicht mehr, das ist zu viel mühsam und zu viel Aufgabe, was der Personal, Marketing, Neuigkeiten einbringen. Und ich glaube, dass das einfach durchhört und andere Sachen ausprobieren, wenn du für das brennst.
Ich glaube, das war halt auch Teil der Diskussion. Und sie haben auch gesagt, und das kann ich nur unterstreichen, du musst über jedes Thema alle Zeiten einmal nachdenken, egal welches Medium, ob es eine Homepage ist, ob es ein Online-Auftritt ist, ob es einfach auch, ob das Logo vielleicht wieder mal einen kleinen Rebrand braucht, aber nicht übertrieben so, dass das nicht weht oder so softmäßig.
Dass es erkennbar ist.
Genau, genau. Weil es sind alle Fragen gekommen von den Meisterklassler, was die Farben, Formen, Logos, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Ich habe gesagt, eigentlich kennt es alles, weil wir werden uns jetzt nicht, ich habe gesagt, es gibt nur ein Ziel. Es gibt sogar ein Ziel in Zahlen, was ich erreichen will, mhm, und auch in einem Zeitraum. Aber der Rest, wie wir dort hinkommen, hey, feel free. Mhm. Und das glaube ich, auf das freue ich mich schon ein bisschen, weil ich glaube, die waren recht motiviert. Weil was das so, es ist einem trotzdem irgendwie ein Alkoholprojekt, es ist trotzdem irgendwie ein bisschen lustig, glaube ich, für die. Ich glaube, es war ein recht amikaler Vormittag. Also schauen wir mal, das war übrigens an dieser Stelle, Seitl Andi, danke, dass du das checkst, wird klasse. Was habe ich mir da notiert? Wir haben ja heute einiges zum Aufarbeiten. Es sind ja doch 8 Wochen.
Sommer war lang, aber wissen da nicht alles.
Ja. Aber jetzt vielleicht einmal zu dir. Hat sich im Sommer veranstaltungsmäßig bei dir was da? Warst du ein bisschen unterwegs?
Nein, im Sommer, also beruflich war ich auf keine Veranstaltungen, weil im Sommer in der Gastro eigentlich keine Messen sind. Da ist mit Juni spätestens aus. Die ganze Gastronomie natürlich im Sommer mit Großgarten wird auch nirgends hinfahren. Es gibt schon so einige Veranstaltungen, so kleine, was vom lokale Gastronomen gemacht wird. Aber so richtig Gastronomieveranstaltung ist keine. Also ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche Anfang September am 2. ehrlich den Startschuss in die Messesaison gehabt am Arlberg um. War bei einem Kunden von mir, das war wieder recht nett, das ist mit einem Weinhändler gemeinsam, da macht der Weinhändler über die ganzen, der Lot Winze, oben auf der Galzigbar, ins Recht, die sollen wir auch zwei haben, irgend sowas, das Alacard-Restaurant. Und das Recht ist super oben, wirklich genial, eine schöne Atmosphäre, wir machen das Essen, also der, mein Kunde veranstaltet das, wie soll ich sagen, die Verköstigung mit Essen, geilen Kass geben, Bäckers da, Iber da, Sushi-Meister war da und. Also gibt es einige coole Sachen. Dann ein paar Tage drauf später war ich in Bochum letzte Woche. Da bin ich aufgefahren. Das war ein bisschen Zeit, aber am Freitag, Samstag war ich privat unterwegs und dann am Sonntag, wohl nicht natürlich, am Sonntag bin ich nach Bochum gefahren. Habe dann Tagesmess gehabt bei einem Kunden von mir, was eigentlich auch wirklich super cool war. Bochum für ein paar Stunden aufgefahren ist einfach ein bisschen anstrengend, sage ich mal. Weißt du, was du da fährst, einmal 7,5 Stunden rauf, oder ich bin fast 9,5 Stunden aufgefahren, weil ich so lange gebraucht habe. Aber trotzdem, das gehört dazu. Da muss ich mich jetzt wieder einstellen. In der nächsten Zeit sind einige Messen wieder. Im Herbst geht es bei uns in Österreich vermehrt los. Gerade in der Zwischensaison. Aber so direkt Veranstaltungen von meiner Seite, von der Firma, war ich nichts. Aber trotzdem war eigentlich ein spannender Sommer, weil wir haben zwei Projekte, eins in Deutschland und eins in Österreich, wo wir ein paar Monate jetzt mal drum gewerkt haben. In Deutschland ist es ja 3 Jahre, bis dass wir die Listung gekriegt haben.
Darf man da schon ein bisschen was
in Österreich war es so, dass wir bei der Metro jetzt drin sind mit allen Produkten. Das heißt, wenn du jetzt einen verkosten hast, einen veganen zum Beispiel, du kannst jetzt nicht Metro schicken. Ist dort vorrätig. Naja, also die neuen Produkte sind jetzt nicht bei jeder Metro vorrätig, aber wir sind überall gelistet. Das ist schon mal wirklich sehr, sehr gut, dass wir flächendeckend verfügbar sind. Wie gerade beim Veganen und beim Bio, das ist einfach noch nicht so geläufig, dass jeder Händler gelistet hat. Und da haben wir jetzt eine Zeit gebraucht, weil das rennt über externes Lager, wo das Verteilerzentrum ist. Und bis die ganze Listung vollzogen ist, hat ein bisschen gedauert. Haben wir jetzt seit einer Woche, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, was, glaube ich, ganz cool ist, weil wir haben viel Messen, wie Gast zum Beispiel, wo wir gemeinsam auftreten sind, wo mir jeder gesagt hat, wo kannst du das kaufen, und das ist einfach nicht verfügbar. Da haben wir jetzt Österreich flächendeckend alle Produkte verfügbar, wo ich wirklich sehr freut habe. Und was jetzt die nächsten Tage passieren soll, die fixe Zusage jetzt, dass wir für Chefs Kulinar in Deutschland gelistet sind. Chefs Kulinar ist in Deutschland der größte Händler, und da ist wirklich, ja, 3 Jahre Arbeit, 3 Jahre viel intensiv nach Kiel aufgefahren, man soll den Tag nicht vor dem...
R-E-S-P-E-C-T. Nein, das ist, kann man schauen. Ich meine, ihr habt so viel reingearbeitet und das wird euch aufgehen.
Ja, weil Deutschland war immer mein Sorgenkind. Also ist eh nur ein bisschen, weil es einfach, ich sag's einfach, was ist, weil es einfach Knicker sind. Die Qualität zählt einfach in Österreich viel mehr als in Deutschland. Und da habe ich jetzt kurz überlegt, ob ich es sagen soll nicht. Aber es sagen die Deutschen selber über sich. Weißt du, bei mir reden halt, was ich auch ansprechen wollte, was passiert ist, weil die Rindfleischpreise sind ja exorbitant gestiegen. Das war einfach der Wahnsinn, was wir da mitgemacht haben, die ganzen Fleischhändler.
Was reden wir da? Prozente? Nur, dass ich mal so ein bisschen, weil ich bin da jetzt nicht so drin.
Boah, Prozente. Ich
meine, das ist für die ja wichtig, weil das ist in Wahrheit der Hauptbestandteil.
Ja, ich glaube, jetzt sind wir kaum geschert, wenn jetzt das alles mitrechnet, glaube ich, das ist wirklich, ich glaube, dass
minus.
Du bei 20-25% bist.
Boah, 20-25%?
Ja, das ist ja vom Jahresanfang bist, glaube ich, dabei. Es ist sehr volatil natürlich, der Fleischpreis hat auch mit dem zum tun. Da sind viele europäische Länder, gerade in Ostblock, Slowakei, Ungarn hauptsächlich betroffen, die Maul- und Klauenseuche war. Bei den Rinder und bei den Schweinen auch teilweise.
Wo ist da jetzt gerade der Status? Weißt du das aktuell? Hat sich das ein bisschen, weil ich jetzt schon lange nichts mehr gelesen.
Nein, gibt es ja nichts mehr. Das war ich bin ja zweimal in Ungarn gewesen und in Slowakei rennfahren.
Ja.
Auf der Rennstrecke, und da haben wir über Seuchenteppiche drüber müssen, da ist wirklich kontrolliert worden.
Wow.
Macht das ja voll die Action, weil die Rinder kriegen eine Krankheit, sind einige Höfe betroffen worden, das hat sich ausgeweitet, und die bringen die Viecher dann um und verscheren sie irgendwo. Also das sind eine Tausende, glaube ich, über 10.000 Viecher sind da umgebracht.
Wie soll ich sagen, Keulen?
Keulen heißt das, ja, nicht, das ist nicht der Schuss dann umgebracht, ja, gekeult.
Klingt gescheit schier eigentlich.
Ja, und das war halt einfach der Preistreiber schlechthin. Also wir haben im Frühjahr schon 2 Preiserhöhungen gekriegt, was bei mir nicht immer gleich ins Gewicht fallen, weil der ist ja wie eine Börse, ja, die Rindfleisch- oder die Schweinebörse. Saupreis ist wieder abgegangen, der Rindfleischpreis ist aufgegangen, und das betrifft mein Produkt, weil das teuerste ist Rindfleisch. Und musst dir vorstellen, wenn ich ungefähr, keine Ahnung, also in die Richtung, jetzt sag ich mal, Hausnummer 500.000 Euro Fleisch gekauft, und dann hast du 20% mehr, dann ist das halt ein riesen Aufwand. Also wir haben heuer, ich hab mir's ausgerechnet, ich bin heuer aufgefahren, ein paar Mal mit dem Preis. dreimal. Die Preiserhöhung kriegst du bei gewissen Händlern nur im Frühjahr und im Herbst durch. Das heißt, nach der Preiserhöhung im März sind zwei Preiserhöhungen gekommen. Die kann ich schlucken, weil da sagt jeder, sagt ja, da bist du schlecht verhandeln. Aber die ganzen Gescheitwascheln sollen wir die Situation anschauen. Weil du kannst einfach für einen Händler, der was im Katalog zweimal druckt, kannst du 3-4 Millionen Jahre die Preise anpassen. Wenn es nur ein paar Prozent sind, regulieren sie es, ja, dann sage ich, wenn du jetzt sagst, du hast, was sind 4% Preiserhöhung, wie wir haben, dann macht es zwar nicht am Karton 1,80 aus oder sowas, sage ich mal Hausnummer. Aber trotzdem, das akzeptiert nicht gleich jeder. Wenn du sagst, du fährst dann 20 Cent auf, du hast das nicht, weil es de facto viel zu viel Aufwand ist für dich. In der Masse gesehen. Und ja, da musst du ein bisschen ins Gras reinbeißen. Ein paar Monate und nimmst einfach den Gewinn nicht mit und das tut einfach weh, wenn du ein bisschen ein kleinerer Händler bist oder ein bisschen kleinerer Produzent.
Naja, das ist ja entscheidend. Ich meine, wenn der wichtigste Rohstoff um 20-25% steigt.
Also in der letzten Zeit nie auf einmal, ja.
Nein, das ist schon klar, aber das reicht eh, wenn es in Summe ist, weil du musst das halt allerlang umbringen, bedeutet viel Arbeit in der Kundenbetreuung.
Ruhig, also du hast, was den Preis nach Renner, genau. Dann akzeptieren es gewisse nicht, umso größer die Händler sind, sagt er, du kannst die Pausen gehen mit dem Preis. Dann verhandelt besser, sage ich, sie wissen es ganz genau, dass wir, wenn wir verhandeln und 3-4 Preise hören kriegen, ein paar kannst du schlucken, aber die akzeptiert das auch nicht, du musst es weitergeben. Weißt du, und das ist.
Wer es nicht macht, geht unter.
Ja. Wenn du selber Produzent bist, natürlich vielleicht ein bisschen mehrmals drauf, wenn du mit kleineren Händlern handelst, wenn du im großen Stil handelst, ich kenne die Fleischpreise, was so teilweise am Kilo überbleibt, wenn du viel Mengen durchschießt, da reden wir vom Cent-Bereichen. Mhm. Und teilweise denkst du, die Leute haben 50 Angestellte, sagen dir das, weiß ich nicht, 9 Cent am Kilo verdienen, wie soll das Ganze ausgehen? Aber es ist einfach die Masse, mit der du was handelst, oder machst du die Masse aus.
Ja, aber weil du sprichst eh gerade was an, ich meine, wenn wir schon so ernste Themen haben, und heute die Spaßmaschine mal ein bisschen zugestellt wird. Ich meine, es gibt ja
im Sommer haben wir schon ausgelacht.
Alles im Keller unten, alles ausballert. Nein, das, ich meine, viele haben es mitgekriegt. Die Hackerküchen zum Beispiel in Traun, die drittgrößte Pleite heuer. Ich meine, Gott sei Dank wird es weitergeführt, aber ich habe gerade heute gehört, dass es filetiert wird und doch ziemlich massiv mit externer Verwaltung saniert wird. Heute oder gestern habe ich gelesen, zum Beispiel aus meiner Branche, die Obstraupe, vielleicht kennst du das, das sind die Jungs, die dieses Ding entwickelt haben, wo du das Obst sammeln kannst auf der Wiese, da fährst du einfach, das schaut aus wie so
der Ball oder was drüber fährst und da frisst es auf.
Nein, das ist wirklich ungefähr so ein Meter breit, links und rechts ein Rall, wie ein Rollstuhl schaut es aus und in der Mitte ist so ein großes, überdimensionales, sind so Platten, die das Obst praktisch so hovern. Ziemlich cooles Teil. Haben jetzt, glaube ich, 7 oder 8 Jahre lang das eigentlich ziemlich erfolgreich entwickelt. Haben, glaube ich, über 2000, 3000 von den Dingen verkauft. Also eigentlich nicht schlecht. Wir müssen das Projekt jetzt wegen Konkurs schließen, weil einfach noch 7 Jahre das Geld ausgegangen ist. Beispiel. Oder es gibt momentan viele Beispiele, dass Firmen wirklich einfach jetzt die Luft ausgeht. Und das ist genau dann, wenn du einfach deinen Preis oder das, was du brauchst, nicht durchsetzen kannst. Und das ist schwierig.
Die Investitionsfreude, du weißt das ja selber, die Investitionsfreude ist einfach bei vielen Leuten ausgegangen. Das ist, das fängt beim Konsum im Gasthaus an und bei Luxusgütern macht es nicht so halt, glaube ich. Kommt man ab und so vor.
Luxusgüter ist genau das Gegenteil.
Ja, genau das Gegenteil. Aber das ist Herzhagen, weißt du? Das sind wir Sachen.
Show off.
Die kannst du Herzhagen. Ich glaube, jeder, jetzt hat der Hand die Taschen oder weiß nicht, hat der das Auto oder irgendwas. Weißt du, was für mich nicht so essentiell ist, weil sonst hätte ich auch einen Schatten aus mit 4 Doblo. Aber mir ist lieber, ich gehe gut essen und trinken. Macht mir persönlich weit mehr Spaß, aber das liegt mit dem Auge des Betrachters. Wo ist die Wertschätzung?
Ich muss sagen, Doblo besser wie Multipler.
Der ist nämlich richtig schier. Da brauchst echt einen Mut.
Der Multipler fällt für mich in die Kategorie, glaube ich, schierstes Auto ever.
Ich habe die Tage in Wern habe ich Auto gesehen, einen Renault Twingo. Kannst du dich auf den erinnern?
Ja, sicher Twingo.
Den alten, also der gehört mitten bei zu schiersten Auto. Und da hat vorhin so Wimpern aufgepickt, weil die sind so im Wind geflattert. Und ich habe leider
deine Rosettenwimpern kopiert.
Ja, Alter, genau. Und ich wollte es fotografieren, ich habe das nicht geschafft. Und da vorne, weil so viel Verkehr war, ich wollte fotografieren. Das ist schick mit den Rosettenwimpern. ich hab das so gefeiert. Und so richtiger grausliches Rosa, so altrosa, weißt du?
Ah, geil. Geil, schier.
Nein, aber der Doppler hat einen super Vorteil. Mhm. Also ich habe heuer Wochen gehabt, da habe ich im Sommer zum Beispiel die Matratzen hinten nie außer da.
Wer war die Matratzen?
Nein, die war schon...
Ach so, die Matratzen.
Die richtige Matratzen, ja.
Nicht die...
Nein, Nein.
Dürfen wir trotzdem.
Die nicht. Die wird nur im Wald, wo uns keiner sieht.
Oh.
Gene! Ja, genau. Quit living in the wood.
Aber, das heißt, du warst auf Festeln ein bisschen unterwegs. Live irgendwas gesehen?
Ja, was habe ich live gesehen? Ja. Was mir im Gedanken geblieben ist, war Deichkind, Burglam. Das war relativ cool. Und da fällt mir gerade die Vorband, was da war, die war so schräg. Das ist nur im Saufen, Schwänzen und Boden gegangen. Muss jetzt mal googeln, die war
was,
echt lustig.
Was war da jetzt schräg dran?
Für mich habe ich gefeiert.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja
aber die Leute haben so oft, wenn du links und rechts geschaut hast, umso wie gelacht die Leute, weißt du, wenn sie irgendwas Quatsch gesagt haben.
Penis!
Wenn sie es noch mitgekriegt haben. Nein, was erst einmal auf der Klamm, muss ich zugeben, ich war noch nie oben.
Sag, wie hat es dir gefallen?
Ja, voll geil.
Ich finde es mega.
Nein, es war richtig.
Dieser Trichter cool. Da, dieser natürliche, wo du eigentlich überall hinhauen kannst und du hast überall ein geiles Konzerterlebnis.
Ja, es war wirklich cool, weil wirklich, viele Leute sagen, da fahren sie auf Klamm und ich das denke, ja, das muss ich auch mal auf. Und bei Deichkind war ich relativ kurz entschlossen, es hat dann gut gepasst. Ich kenne von denen eigentlich gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da, die Hits halt.
Ja, die Hits, aber nur die Hits und alles andere, wenn ich kennt. Mega geile Bühnen schon, wirklich mega geil, das haben sie echt gut durchgezogen. Und cool Leute dort gewesen und wir haben uns ja ziemlich präsentiert da oben.
War jeder Counteract?
So ungefähr, ja. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Aber einer von uns, ich sage jetzt natürlich namentlich nicht wer, der eine Albe, wenn du ihn auslassen hast, der hat einfach umgefallen. Der hat einfach so Banane war. Und mir natürlich fest angestopft am Nachmittag geschaut und bin aufgefahren auch schon. Und das war eine richtige Gaudi. Und der Spätl von uns, der ist Gott sei Dank gefahren. Mir überlegt haben, ob wir nicht umbleiben sollen oder irgendwas.
Gut wird man trotzen.
Gut wird man trotzen, ja, wir sind mit einem Bäcker weggefahren. Ja, aber darum ist so ein Auto genial. Ich habe mir schon überlegt, also eigentlich war es sehr cool, wenn du so eine Wohnung hättest, irgendeine fixe Schlafgelegenheit. Ja, das hat schon was, weil du einfach viel freier bist. Weil her bin ich, das Geschichte habe ich erzählt, wie ich Mattersee gefahren bin. Ich habe mir gedacht, irgendwas wäre ich da mit wem getroffen, mit einem Ex-Arbeitskollegen. Und da habe ich gedacht, irgendwie war es cool, wenn ich was trinke, wenn ich Flaschen Wein trinke, essen gehe. Erste Flasche Wein gemeinsam dran und ich mir nein, vorhaben. Und dann gesagt, trinken wir noch was. Ich gesagt, passt. Einfach im Auto liegen bleiben. Nächsten Tag aufgestanden, ich habe sogar Meral mitgehabt, bin am nächsten Tag Attersee runtergefahren. Und das war ein verhängnisvolles Wochenende.
Ich mir dachte, du hast auf der Wiesn geschlafen.
Ja,
anyway.
Irgendwelche Flecken am Leibel gehabt.
Irgendwelche Flecken am Leibel. Weißt du, das passiert?
Ja.
Passiert.
Ich weiß nur, dass ich mir weiß Leibel aufgekommen habe. Denke ich mir, warum ist das alles grün ja, von der Wiesn, aber warum ist da brauner Fleck drauf? Schau ich mal von den Nacktschlecken.
Nein, aber nicht.
Nacktschlecken habe ich erlegt. Wirklich erlegt. Einfach draufgelegt.
Hast du das erlegt?
Na Wahnsinn. Da habe ich mir am nächsten Tag gedacht, Stürmer, das hat echt wieder sein müssen.
Ja.
Aber lustig war es.
Ja, leider.
Na, geile Woche. Na, was ich nur dazu sagen wollte, wir waren Butterfly Dance in Eisenstadt. Das ist im Esterhazy Schloss, das haben sie jedes Jahr und das ist eigentlich ein ziemlich chilliges Festl. Da hat nämlich Stereo MC gespielt. Die waren voll cool. Dann Machiba hat es gespielt. Die waren meiner Meinung nach fast die geilsten. Der Machiba, wer die kennt, die Frau, die hat eine mega, mega gute Stimme. Und das war echt ein Wahnsinn. Ganz am Anfang hat Chesterfunk aufgelegt. War ziemlich cool. Die haben nicht live gefeiert, aber aufgelegt haben sie in ihren Titeln. Da hat natürlich jeder mitgefeiert. Und ich glaube, mit wenn du 25 warst du sicher einer der absolut jüngsten. Also es war alles ab 25, 30 aufwärts, oder eher ab 30, 35 aufwärts durch die Bands und The Roots war hauptdeckt. Da sind wir ganz vorne gestanden, ganz vorne, erste Reihe am Gitter und haben mitgefeiert. Der Spätzle für mich ist ziemlich The Roots-Fan. Und das war eigentlich wirklich ein kurzes Festl, weil das war ganz entspannt, da bin ich sogar selber gefahren. Man glaube es nicht, ich bin dann nach Goisweiler gefahren und bin dann...
Achso, du hast ja dann noch
genau,
arbeiten müssen bei einer Verkostung.
Na, da haben wir bei den Winzer verkostet, bei meinen Spätzis.
Das, mit.
Das war nicht relativ cool. Ja, solche Wochen habe ich mir rausgenommen, weil ich vorher schon seit, keine Ahnung, ich war 2017 das letzte Mal im Urlaub, muss ich sagen. So richtiger Urlaub, wo ich eine Woche nichts da habe. Und sonst suche ich mir so wochenendweise raus oder so 3-4 Tage. Und das genieße ich eigentlich auch ganz gut. Also das war von dem her war es eigentlich ein cooler Sommer. Gut gegessen.
Geil.
Mhm.
Konzertmäßig haben wir ganz eine lustige Geschichte. Wir waren auf einem wie soll man das sagen? Metal-Konzert?
Das war Ozzy Osbourne Tribute, oder?
Achso, nein, das auch, aber das war ja schon, da habe ich, glaube ich, da habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Also Ozzy Osbourne war ja Anfang Juli, da waren wir am 5. Juli in Birmingham. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, unglaublich legendär. Also das wird sicher in die
Annalen
in die Annalen eingehen.
Wie geil ist ja, weil der Ozzy Osbourne eigentlich nach dem Konzert 2 Wochen später
gestorben ist, oder? 10 Tage später. Er hat praktisch sein eigenes Begräbnis mitgesungen.
Geil.
Und hat alle seine Freunde da gehabt und die haben sich alle nochmal verabschiedet. Eigentlich, ich glaube, ich würde sagen, der so hart es jetzt klingt, der emotionalste und beste Abschied, den man für einen Musiker, der so viel schon gemacht hat, wahrscheinlich machen kann. Es war ein unglaublich geiler Tag. Es war eben ein Sonnenscheintag in Birmingham. Alle Bands haben sich richtig bemüht. Jeder hat seine besten Stickel gespielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ziemlich hart. Ich meine, Slayer, Mastodon, was der da waren, schon ein paar härtere Kaliber dabei. Und auch Pantera und sowas, die haben schon, die waren die live, die haben schon gescheit Gas gegeben.
Ja, aber passt, jemand aus Osborne ist auch kein Zartbesetteter, oder?
War nicht. Und es war ein Hardcore-Tribute, das war ein Wahnsinns-Mega-Konzert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist sicher eines der geilsten, wo jemals war. Und dann waren wir jetzt in Portugal, hat unser Host, wir haben da ein Häusl gehabt, irgendwo im Durotal, also im vorderen Bereich des Durotals, voll schön dort, wirklich, also kann ich nur jedem empfehlen. Duro ist ja ungefähr so breit wie die Donau, voll geil, voll grün, voll viel Gegend. Wirklich viel Gegend.
Das ist viel grün, gell? Das hat mich auch voll fasziniert, weil ich denke, Portugal, ob das auch so drüber ist wie Spanien teilweise. Aber was ist Duro da? Das ist voll richtig satt alles. Das ist richtig cool.
Voll schön gewesen und Natur war voll geil, obwohl es 14 Tage vorher noch 42 Grad gehabt hat und wie wir dort waren, hat es halt 28 gehabt. Das
eigentlich ja, perfekt.
Super. Und der Host war irgendwie witzig, weil das war so, wie alt war er? Ich glaube so, ich schätze so Ende 40, Anfang 50 oder so, der hat sich seinen Traum war internationaler, ich glaube fürs Ministerium gearbeitet und hat sich einfach dort der Häusl gekauft und hat es renoviert. Oder eigentlich mehrere Häusl.
Achso, und das war dann was gehört, der Gastgeber oder was?
Ja, voll geil. Und das war so einer, was der hat auch gemütlich einmal die Kräuterzigaretten geschnappt und war einfach der Chillige. Und dann hat er gesagt, hey, übermorgen ist ein Metal-Konzert, ob es uns interessiert. Ist jetzt ja einmal, ist in einem Park. Nur mir gedacht, Metal-Konzert in einem Park, 4 Stunden entfernt, wo wir wohnen. Habe ich gesagt, passt was, ich fahre. Und dann hat er seinen Buben noch mitgenommen. Das war ja gerade. Und dann sind wir da zu 4 eingeritten, haben es wirklich in einem Park gehen. Das war voll cool, was der große Baum, dann Bühne drinnen. Das war irgendwie so, das hat irgendwie echt was Paradise-mäßiges gehabt. Ja. Leider hat es dann zum Ringen angefangen. Das war echt schade, weil war eine Band aus England, da so eine richtige Punkband, die haben sie weggefahren, Alter. Vollgas, gerade dass die Bühne nicht gelegt haben. Und dann so eine Stoner-Rock-Geschichte, das war irgendwie so Metal, aber nicht zu hart, aber irgendwie so ganz weird. Es war so, war nicht richtig Metal, war heavy, war irgendwie witzig. Aber heute hat es dann zum Ring angefangen, dann war, ich kann auch sagen, ein Open-Air-Konzert, selbst wenn es ein bisschen im Wald ist, nach einer Stunde Regen, hört es nicht mehr.
Mm.
Sind wir dann in der Nacht leider heimgefahren. Aber das war irgendwie witzig, weil die Stimmung war so witzig. Und ich muss sagen, hey, die haben dort eine Ansammlung von gekifft haben die Hand dafür. Kannst du dir
Portugal,
nicht vorstellen?
Wie da in Porto war.
Nicht vorstellen.
Das haben wir gedacht, da hat es an jeder Ecken hat's eigentlich
überall
gut gerochen.
Überall. Ich glaube, da hat jeder einen Ofen gehabt. Außer wir.
Ich glaube, das ist sehr liberal da unten.
Ja, voll wurscht. Also, die haben gesagt, der baut sich jeder das Gras selber an, weil das Wetter passt ja. Das dürfte einer auch ziemlich wurscht sein, glaube ich, der Kieberei, die haben dort, glaube ich, andere Probleme. Dann haben wir, das war so witzig, haben wir ein bisschen mit den Leuten geredet. Wenn wir gesagt haben, naja, wirtschaftlich und so, und dann haben wir erfahren, musst du dir vorstellen, ein Vollzeitarbeiter, der jetzt wirklich ein Arbeiter ist in irgendwas Fertigendem, kriegt dort 900 Euro im Monat.
Vollzeit relativ niedrig, also was relativ extrem niedrig.
Wahnsinn. Ich glaube, da gibt es in Europa vielleicht noch Rumänien und vielleicht nur ein paar andere Länder, die da Richtung Kaukasusphäre sind und vielleicht Richtung Nahen Osten, aber sonst gibt es nichts mehr, wo weniger zahlt wird. Und sie haben gesagt, sie sind seit 10 Jahren durchgehend im Krisenmodus. Und das siehst du da. Also das Land ist wirtschaftlich schon ziemlich am Boden.
Ja, ich meine, dass es gar nicht so viele neue, wie dort waren, gar nicht so viele neue Häuser gibt oder was ist so neue Sachen, ein Stadt des Inneren. Ist alles eh schön, hat einen Flair, aber nicht das, was jetzt wütend eigentlich gebaut worden ist, weißt du? Das merkst du einfach durchgehend bei der ganzen Gesellschaft, dass das, ja, oder vielleicht legen sie auch generell auf das nicht so verwerten Standard.
Ich meine, ich nehme mich jetzt kurz auf eine Reise mit nach Portugal, weil ich habe jetzt die Eva dankenderweise, muss ich wirklich sagen, hat sie noch 10 Jahre nachgegeben. Also ich habe mir jetzt 10 Jahre lang gesagt, sie will nicht nach Portugal, aus welchen Gründen auch immer.
Wir müssen es gleich mal einstimmen, was wir dringen. Genau.
Danke.
Wir dringen nämlich jetzt an, ich habe mitgenommen Vintage Sport 2005 Vergelas. Das ist
von Taylors.
Von Taylors. Das ist eigentlich mein, muss ich fast sagen, eigentlich mein Lieblingssport, mein Haus, weil da waren wir selber schon dort und ich liebe die Sachen einfach. Du kannst alles dringen, ist alles gut. Genau, und dringen wir jetzt gerade im Geiseln. Ja, darum höre ich jetzt über die Geschichte mit
den Geiseln. Not too shabby. Zum Wohl.
Cheers.
Übrigens gleich mal vorweg, Portwein Geil. Trinkt man gekühlt. Portwein trinkt man eigentlich so wie Rotwein oder Weißwein, je nachdem wie man will. Also eigentlich einen roten trinkst du auch bei 12, 14 Grad und einen weißen auch tatsächlich mit 8 oder 10, also relativ kühl.
Ja, weil die Stoffe, der schmeckt viel schlanker, wenn du zu warm trinkst, dann kommen die Gerbstoffe, sind so, die machen so zu hinten, das sind filigran und ein Portwein ist eigentlich filigran, obwohl er süßlich, oxidativ ist, mega, ich liebe Portwein.
Ich muss fairerweise sagen, neben einem lieben Herrn Stürmer steht ein Schreibtisch, der ist gerade missbraucht worden als Abstelllager für das, was ich mit,
beziehungsweise schicken habe lassen. Scheiß.
Nämlich extrem viel weißen Portwein, aber zu dem komme ich dann gleich. Auf jeden Fall der Grund, warum wir Portugal waren, war ja eine Studienreise. Mein Ziel war, neben dem ein bisschen sozusagen Zeit mit meiner geliebten Frau zu verbringen, war einfach zu verstehen, emotional, wie Portwein gemacht wird. Mit den Leuten reden, was sind ein bisschen die Kniffe, was sind die Themen, auf was muss man aufpassen, wo macht man was, wann macht man was. Und dann habe ich eigentlich im Vorab schon einige Termine ausgemacht und habe das Glück gehabt, dass ein paar Portweinhäuser schon vorher zurückgeschrieben haben. Da haben wir sie mit denen zum Teil Privatführungen ausgemacht. Und wir waren eben bei Taylors. Taylors war wirklich cool. Die Führung habe ich jetzt nicht so geil gefunden, weil ich hasse es mit so einem Stöpsel im Ohr, wo du über selber auf eine Nummer druckst. Das finde ich einfach Aber dafür hast du viel gelernt, weil die haben wirklich viel gesagt.
Genau, das
ist voll sehr touristisch.
Ja, das ist schon richtig ausgedrückt auf das.
Dafür haben sie unten bei Kalem, also wenn du ja, das ist vielleicht noch mehr erklärt. Das Ganze ist unten angesiedelt in Porto, also in der Stadt Porto. Und eigentlich ist es nicht in Porto, sondern es ist eigentlich in Vila Nova de Gaia. Das ist auf der anderen Seite vom Douro. Eigentlich heißt die Stadt tatsächlich nicht Porto, sondern eigentlich heißt die Vila Nova de Gaia. Das ist eigentlich spannend. Der ganze Portwein wird in Vila Nova de Gaia gemacht eigentlich. Über das hat sich auch noch nie wer Gedanken gemacht. Das ist kein einziges Warehouse, ist nämlich auf der anderen Seite. Alle sind in Vila Nova de Gaia. Darum, das habe ich eigentlich lustig gefunden, heißt aber trotzdem Portwein. Anyways, auf jeden Fall, wenn du dort oben stehst, siehst du die geile Brücken, die ja der Gustav Eiffel gemacht hat, die ja wirklich sensationell ist. Wir sind oben drüber gegangen, das ist schon also majestätisch. Die Stadt ist so, der Fluss ist relativ weit unten, die Stadt ist ziemlich auf einen Hügel aufgebaut, das ist sehr steil sogar. Und ich habe Porto übrigens wirklich geil gefunden, weil das ist so nicht zu groß, nicht zu klar, sehr viel Charme. Und vielleicht so als Tipp, das verstehe ich dort wirklich nicht. Ein Haus voll schön renoviert, dann eins voll reidig und dann eins überhaupt entweder hin, also komplett gefetzt oder überhaupt rausgerissen und die Ruinen stehen lassen.
Mitten in der Stadt, wieder
ein schönes Haus daneben. Und da stehst du und denkst dir, irgendwie verstehe ich das jetzt nicht.
Aber das ist der, man spürt die wirtschaftliche Lage wieder.
Voll. Da merkst du, da fehlen einfach 20% Hatz. Also da fehlt einfach eine Menge Kohle. Weil so an sich ist die Stadt schon witzig. Also ich muss sagen, ich habe es eigentlich lässig gefunden. Wir haben auch noch die Masen gehabt, die Eva hat eine voll geile Bude gefunden. Santa Catarina oder sowas, da hat sich ein Typ mitten in der Stadt eine Art Burgfestung gebaut. Wirklich völlig gestört. Eine Riesenmauer rundherum gemacht, aber wirklich in der Stadt. Und hat das so rundum, da bist du reingegangen und da hast geglaubt, du bist gar nicht in der Stadt. Die haben das so geil, die haben das so schräg gemacht. Da haben wir mit dem Eigentümer erzählt, gequatscht. Aber auf jeden Fall sind wir dann in der Stadt sind wir drüben auf der Vila Nova de Gaia Seiten. Da waren wir bei Kalem. Kalem ist gleich der erste große, der wenn du da runtergehst. Da gehören ja ein paar mehrere Marken dazu mittlerweile, aber auf jeden Fall Kalem ist der bekannteste und die Führung war Weltklasse. Die haben eine Multimedia-Führung mit persönlichem Guide gehabt. Das war so elegant gemacht, das war die beste Führung, die ich überhaupt, glaube ich, jemals in einer Wein oder Whisky oder so. Das war so schön gemacht, einfach so elegant und auch nicht auf großem Raum, sondern die haben so Sachen in Tanksäne projiziert, das haben sie wirklich total geil gemacht. Und da hat die eben eine an der praktisch in der Hand genommen, hat eine halbe, dreiviertel Stunde Führung mit dir gemacht, hat einfach die wichtigsten Sachen erklärt. Dann nur eine lässige Verkostung nachher, die war auch cool, also die war einfach war nett, wirklich super. Die haben einen Verkostungsraum gehabt, wo glaube ich 500 Leute Platz gehabt hätten.
Echt? 500?
Ich schwöre dir, ja. Voll geil gemacht, aber trotzdem geil. Ich meine, das musst du mal machen. Und da sind auch wirklich die Partien, also da sind Führungsgruppen, da sind wahrscheinlich 10 Führungsgruppen parallel da gesessen. Ja. Also das war, die haben das richtig super gemacht. Und bei KLM habe ich auch einiges gesehen, weil da habe ich mir 1961er habe ich mir mitgenommen, ein Granatenstoff. Und dort haben wir mal gelernt, grundsätzlich, das zumindest theoretisch. Dann haben wir das Glück gehabt, dass wir gleich gegenüber zu Kopke eine haben dürfen. Mhm. Kopke ist ja Spezialist für Weißenport. Die machen Sachen, da haust du den Stab.
Lustigerweise, das kriegst du, weil du gerade einhaken musst beim Weißenport. Wenn ich mir vor dem Urlaub auch schon drüber geredet habe, das musst du saufen, das Zeug, weil ich liebe Weißenport, wenn Tonic. So wie ich beim Adler, beim Gasthaus, habe ich schon gehabt, 2015, 16 habe ich es eingeführt und keiner hat es gesoffen. Keine Sau hat ein Portwein Tonic getrunken. Ich meine,
du bist 10 Jahre zu bald gewesen, nämlich wirklich 10 Jahre.
Das habe ich, glaube ich, von Markus dazu mal. Ey, weißen Bord vom Tellers. Ich habe das geliebt, die Crispy Chip, oder wie heißt das?
Ja, da gibt es einen Chip Dry.
Chip Dry.
Aber auf jeden Fall waren wir dann unten bei Kopke und bei Kopke habe ich das Glück gehabt, da ich vorher bei KLM war und da gut einkauft habe, haben die, glaube ich, die kehren zusammen markenmäßig, also sie haben einen Eigentümer und ich glaube, der hat ihm gesagt, der will ein paar gute Sachen probieren und der hat das mit den 50-Jährigen, 75ern die ärgsten Sachen aufgefangen. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich schon ein bisschen geschnalzt mit dem Züngelchen und habe auch ehrlicherweise ein, zwei gekauft. Die haben bis 1931 alles jeden Jahrgang gehabt.
Man, das ist schon. Du musst dir einfach schon ein bisschen in die Taschen greifen. Aber bei Portland besteht einfach die Möglichkeit, dass das echt nur gut ist, das Ganze. Ja. Weil es einfach oxidativ ausgebaut ist. Ja. Das macht einen Charme, weil es einfach lang haltbar ist. Und beim Portland muss man auch gleich dazu sagen, wenn du einen kaufst, stopp jetzt zu, stellst den Kühlschrank rein und du hast die Zeit auch gar nicht damit. Das ist nicht so wie beim Wein, was der nach 3-4 Tagen abbaut, sondern wirklich, du kannst den Zeit stehen lassen. Das macht es eigentlich für Gastronomie sehr dankbar. Das habe ich auch, ich habe immer zum Schluss, die letzten 2-3 Jahre, habe ich immer Portland offen gehabt. Immer den Vecellas habe ich auch schon offen gehabt, eine Zeit einmal. Und so 6+1-Aktion geben, man 2 Karton gekauft, hat natürlich eine Zeit gebraucht, bis das den leider mal schmackhaft gemacht habe. Aber gerade für so ein Digestive zum Dessert dazu oder generell, wenn du so unten benannt sitzt, dass denen das mal anpreist am Portwein, es gibt auch noch viel zu bei uns. Es ist einfach ein geiles Zeug. Es ist gut.
Wollen wir wetten, dass ihr die Hälfte selber gesoffen habt?
Ich glaube, mehr. Ich glaube was mehr. Wenn ich am zweiten Tag schon befürchtet habe, ne, wenn der Hand schlecht wird,
was
der
bei aber jetzt kommt es so schlecht werden. Da muss ich schon kurz einhaken, weil da haben uns, wir waren in Summe bei, glaube ich, 6 Hersteller. Und bei einem waren sie sich alle einig und das habe ich dann vom Prozess her verstanden. Es gibt ja mehrere Typen, Grundtypen. Es gibt den jüngeren Portwein, das ist der Ruby. Mhm. Der sich charakterisiert, dass er relativ kurz, meistens nur 2 Jahre im Holz ist und den großen Nachteil hat, der ist nicht oxidativ ausgebaut, sondern eigentlich nur im Holz zur Beruhigung. Und das bedeutet, dass der auch in der Flasche ziemlich schnell kaputt geht. Sie haben gesagt, Odon 3, maximal 5 Tage.
Ruby.
Bei uns kriegst du aber eh relativ wenig Ruby zum kriegen.
Ja, die Kochgeschichten sind meistens
genau.
So Ruby.
Genau.
Die was zu.
Muss nicht schlecht sein übrigens.
Muss nicht schlecht sein.
Sind aber oft tanninhaltig, sind oft sehr intensiv.
Dünn vom Körper her
meistens. Genau, vom Körper dünn, weil du hast den Zucker noch nicht so ausprägt und oxidativ halt gar nicht. Dann hast du zum Beispiel ein Vintage. Der Unterschied zwischen Vintage und Ruby ist eigentlich gar nichts, in dem nur das gute Jahrgänge zum Vintage offiziell ausgerufen werden. Und dann darfst du den Jahrgang als Vintage bezeichnen. Ist übrigens witzig, auch meistens nur 2-3 Jahre im Holz. Dann in die Flaschen und dann reift der die nächsten 10, 20, 30 Jahre alles in der Flasche.
Hat das Late Bottle Vintage, glaube ich, gell?
Dann gibt es einen Late Bottle Vintage, aber der ist anders. Der wird tatsächlich länger im Holz lassen. 3, 4, 5 Jahre. Dann damit oxidiert er ein bisschen besser und damit hält das auch ein bisschen besser. Also Late Bottle. Und dann kannst du ihn auch problemlos 10, 15, 20 in der Flasche noch nachreifen lassen. Könnte man. Heute auch ein bisschen länger schon im Kühlschrank. Und dann kommen eigentlich die Tawnies. Und der Tawny ist der Gereifte, der die ganze Lebenszeit eigentlich im Holz verbringt. Und das ist jetzt der große Punkt. Durch die oxidativen Ausbau im Holz werden die in der Flasche, können die monatelang oder sagen wir mal, sie haben gesagt, mehrere Wochen, aus meiner Sicht glaube ich sogar im Kühlschrank, wahrscheinlich über Monate kannst du den offen stehen lassen.
Ich meine, haben wir auch schon gehabt, aber du merkst das schon, dass das ein bisschen verliert, weißt du,
wenn es zu
oxidativ wird und der Körper ein bisschen dünner wird, dann mag ich das auch nicht mehr so. Man will sich für die Gastronomie ein bisschen verkaufen, wo ein Winzer sagen, sie nehmen eine Flasche am fünften Tag ein zur Verkostung,
naja, gut,
was ich nicht glaube.
Glaub
muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich
weil ich habe noch keinen Wein erlebt, der es nach fünf Tagen noch so glänzt hat wie am ersten Tag.
Ja, außerdem, wer will gerade jemanden motivieren, begeistern mit einem nicht frischen Wein, oder? Ich meine, das ist idiotisch.
Ja, ich glaube, ja, vielleicht ist das ein bisschen so ein Marketing-Gag, was du sagst, meine
frisch.
Fünf Wochen.
Ach so, du meinst, dass er, wie lange er hält?
Ja, was der sagt, hey, meine Weine, was der für Gastronomie super, weil der schmeckt nach dem fünften Tag genauso gut. Und ich habe jetzt eigentlich nicht viele Sachen getrunken, was nur so glänzt wie am ersten Tag.
Ergo, wenn ich das richtig aus deinen Worten, und du bist ja wirklich sehr weinbewandert, hast aufmachen und trinken.
Also bei mir wird es nie anders. Ich kenne Leute, die sagen immer, was dem taugt das so, dann mache ich am Dienstag einen Wein auf und dann trinke ich jeden Tag ein bisschen zum Verkosten, wie es entwickelt. Mir taugt es auch, wie es sich stundenweise entwickelt, aber der zweite, dritte Tag, der lebt es meistens nicht. Das ist das Thema.
Wobei, ganz ehrlich, Es hat schon Jahrgänge gegeben, da haben wir praktisch am ersten Tag probiert, war echt nicht gut, also einfach praktisch nicht dekantiert und dann haben wir gesagt, was das machen wir, dann haben wir Plastik drüber, stellen wir raus und am nächsten Tag war der so ein Granaten.
Gibt's schon. Natürlich im zweiten
Barolos
Tag.
Zum Beispiel und so, da habe ich welche gehabt, die Hunde, und am nächsten Tag habe ich geglaubt, weiß nicht, was da jemand gemacht hat, aber das ist ein anderer Wein.
Ja, gibt's eh.
Granate.
Also Luft ist natürlich
Luft und Liebe.
Ein kompletter Faktor, Luft und Liebe. Kann man davon leben?
Sie.
Frage.
Ja, also jetzt, was du mir so fragst.
Jetzt weiß ich es. Nein, aber das ist schon so, wir haben jetzt vor zwei Wochen waren wir beim Forsthof, haben wir vom Sommelierverein ein Bring Your Own Bottle gehabt. Das war so ein geiles Erlebnis. Jeder hat Weine mitgenommen. Und der Karl, mein Spätzl, der Becker, mit dem ich schon Folge gemacht, der ist auch wirklich sehr, 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 sehr weinaffin, sehr, sehr weinbewandert. Und mit dem mache ich meine kulinarischen Ausflüge voll oft. Und sagte, du, fährst mit, ich hab da gerade gesehen, Sommelierverein hat eine Veranstaltung, bla, bla, bla. Und sage, ja, passt. Ja, der, ein Bekannter von uns nimmt einen Franzosen mit. Und mehr habe ich nicht gehört. Und ich denke mir, passt. Nehme ich auch Franzosen mit gehört, da habe ich einen geilen Burgunder gehabt. Das ist ein Gamay eigentlich. Was man eigentlich de facto bei uns gar nicht so oft kriegt. Und den habe ich mitgenommen. Und dann, die Flaschen sind immer blind aufgewacht worden, immer. Und ich habe dann gerätselt, das könnte Priorat sein, das könnte das sein. Und jeder sagt, Alter, was ist mit dir los? Wir haben eine französische Verkostung. Sag ich, was? Jeder nur Franzosen mit dem schon gewundert. Ich habe das nicht richtig gehört, weil zuerst habe ich einen Italiener da gehabt. Ich war auch wieder super aufgefallen, weil ich gar keine Franzosen mitgehabt hätte. Das ist wieder mal mein Hirn, was oft nicht so schnell reagiert.
Naja, vollständig aufnehmen für Information war übertrieben.
Ja, ich versuche schon.
Aber ich möchte die Portugal-Geschichte doch noch ein bisschen mitnehmen, weil das, was du schon vor 10 Jahren gewusst hast, das haben wir ehrlicherweise in dieser Reise, die wir da gemacht haben, ja intensiv testen müssen. Also de facto würde ich sagen, war jedes zweite oder jedes eineinhalbte Getränk war ein Porto Tonic. Weil man muss ja dann alle weißen Portwein probieren mit Tonic und auch mit verschiedenen Tonic.
Ja, sicher.
Sehr klar. Weil ich glaube, eine richtige qualitative und quantitative Beurteilung zählt erst, glaube ich, ab Stichprobe 50 oder 100.
Okay.
Ja, was denn, da muss man ja auch wirklich schauen. Und wir können jetzt wissenschaftlich sagen, geiles Zeug. Ich weiß, du hast das vor 10 Jahren gewusst, aber wir haben es nur wissenschaftlich beweisen wollen.
Das ist Mörder. Das ist
unglaublich.
Richtig
und ich muss dir ehrlich sagen, da geht es jetzt gar nicht darum, ist der ein bisschen süßer oder ist er ein bisschen trockener. Das macht schon dann zum Schluss natürlich den Geschmack ein bisschen aus. Aber zum Beispiel Daydrinking-mäßig diesen Chip Dry oder diese trockenen weißen Port kombiniert mit Tonic war Wahnsinn.
Ja, aber
das
so
war einfach die, so
das
geil.
Das Süße und das Bittere.
Wahnsinn.
Die Spannung macht es einfach.
Wahnsinn. Richtig und ich muss ehrlich sagen, wir haben wirklich viel, also wir haben, weil was der dort ist schön warm und ein wenig Eis ist auch drinnen und man, was trinkst du denn sonst?
Und ist es nicht so überstark?
Genau, weil was der Portwein hat 18-22%, also im, sagen wir mal im Schnitt 19-20%. Witzigerweise die Portugiesen, da muss ich schon sagen, Hut ab. Durchschnitts, wie nennen sie das, was man außerlad, Dosierung, 8CL Standard. Ja. 10CL, wenn du die Leute zum Gesicht gestanden bist. Wenn du dann nur zwei Eiswürfe rein tust, fühlt sich das schon richtig für. Also das schaut so ein Achtel oder Viertel Glasl gleich mal fast voll aus. Und dann kommt dann noch Tonic rein. Und das waren immer gescheite Humpen. Also ich muss sagen, 8CL mit 20%, gell, das sind wie wenn du zwei Schnaps gesoffen hast. Das sind 4CL Schnaps, das ist nicht anders.
Ja, ja.
Rechnerisch dasselbe. Und ich muss sagen, merkt man auch.
Naja, so Leichtigkeit, wenn du jetzt an wie heißen es die warmen, lauwarmen Sachen da? Hugo.
Hugo, Alter.
Was du jetzt das sagst, das ist auch so ein Thema, das habe ich ganz am Anfang, ich habe das Lokal aufgesperrt und habe einen Hugo auf der Karte gehabt und zwei Jahre hat es keiner gesoffen, weil ich war so angefressen, weil ich denke mir, jetzt haben wir so ein geiles Getränk, bin ein Vorreiter, dann war ein Jahr de facto, ich habe es aber da, weil es eh keiner gesoffen von der Karte und dann ist sie vor allem in der Woman oder in der Gala oder irgendwo drin gestanden und dann habe ich gesagt, Mann, der Hugo, das ist so ein Mode-Eingetränk. Sag ich, ja, Wichser, ich habe das schon vor zwei Jahren angeboten und keiner gesoffen. Du bist zwei Jahre nicht Fleiß auf Karten, aber es war ein bisschen war.
Du bist ja auch nicht nachtragend eigentlich.
Nein, voll deppert, aber da denkst du, du führst irgendwas her und keiner akzeptiert das, wenn du einfach zu bald dran bist, wie du sagst. Aber Bord, wenn weißen Bord, dann kriegt man de facto fast bei uns gar nicht.
Also schwer. Und wenn, dann musst du wirklich in einen Laden gehen, die halbwegs, also generell viel Spirituosen haben, weil dann hast du die Chance, dass du wenigstens irgendeinen kriegst. Ich meine, einen Lead Bottle Vintage und einen Tonic oder so einen 10-jährigen findest du schon, einen normalen roten.
Weißen ist eher unbekannt bei uns.
Wir haben jetzt zum Beispiel, dann ist es weitergegangen, dann waren wir praktisch, und das war geil, oder? Ich hab angefragt bei Nieport. Sagt der Nieport was?
Sicher, so. Bekannt.
Nieport macht keine Führungen mehr. Habe ich aber gar nicht gewusst. Ich habe es einfach angeschrieben und gesagt, hey, schaut irgendwie cool aus. Und dann hat er zurückgeschrieben, ja, um 10 Uhr hätte ich Zeit. Und ich schreibe ihm auch zurück. Wir fahren am 10 Uhr Vormittag, gell, Verkostung. So, wir fahren da hin, was der lebt mir an, keiner da. Ich habe mir gedacht, Alter, jetzt bin ich um 8 Uhr aufgestanden, hey, was der eher am Abend vorher wieder irgendwo gut essen gewesen und eigentlich nur ein wenig, was der, wenn es schön warm ist, bleibst du ein wenig sitzen. Und die essen ja so spät. Das ist mit, da ist das Abendessen erst um Mitternacht gar, wenn überhaupt. Und dann rennen wir miteinander in der Gegend, weil wir bei irgendeiner anderen Bude und was weiß ich, wo er da noch war. Und da fahren wir, zack, fahren wir, das war wirklich ein Wildstar, gell. Also, was du merkst, das ist nicht für Touristen hergekriegt, gell. Fahren wir her, ist da, steht so ein junger, relativ junger Bude. Sagt, ja, was wir da wollen, ist nicht für Public offen, sage ich, du, ja, wir haben geschrieben und, ja, er hätte eh zurückgeschrieben, aber ich habe mich nicht mehr gemeldet und hin und her sage ich, du, ich kann das Mail sagen schon, ja. Also hat er gesagt, ja, ist eh wurscht, der hat eh gerade Zeit.
Echt? Ja,
ist gut. Ja. Und dann sind wir rein, und dann gehst du durch ein Warehouse, ich meine, wir haben vorher schon ein paar gesehen, da waren auf die Fasseln wirklich, ich liege nicht, ein Zentimeter schwarzer Schimmel drauf, also wirklich, nicht nur noch so ein bisschen, sondern da sind die Fasseln schon so schwarz, so, das war schon so eine schwarze Masse. Eigentlich hast du geglaubt, wie wenn es so ein Endzeitfilm, wo gleich 5000 fette Spinnen irgendwo vierer hupfen. Ja? Also so hat es ausgeschaut. Dann auch noch so schwummriges Licht drinnen und diese Pippas, die sind ja so 700 Liter Fässer, was die sind ja so gekrümmt und die aber so 5 oder 6-stöckig auf, was die so wirklich wild ausgeschaut. Und ein Riesen-Warehouse. Ich habe mir gedacht, wo sind wir denn da rein? Es hat richtig, du hast in schwarzen Schirmen richtig gerochen. Also du hast gewusst, gesund ist das da jetzt nicht. Und dann kommt's, gehen wir so 100, 200, 300 Meter, sind wir zwischen die Fasseln entlang gegangen und da fahren wir schönes Licht hinten, geiler Holzboden, haben die Hunter mitten in das Warehouse einen Verkostungsraum, aber so geil eingebaut. Die Fenster waren so 5 cm zugeschimmelt, also da hast du kein Licht mehr gesehen, es war komplett schwarzes. Das ist wirklich kein Licht mehr reingekommen. Es war Tag draußen, da war ein Bockfenster. Also für Leute, die ein bisschen schimmelallergisch sind, ist das nichts da drinnen und da voll geil gemacht drinnen, also wirklich voll schön gemacht. Und hat sich echt Zeit genommen, die dann gerade Tee infusieren, also die haben die dann Tee mit Portwein gerade machen. Und dann haben wir eben ein paar Sachen probiert und dann ist der Hund mit Jahrgänge 4er gekommen und dann hat er gesagt, na, wenn wir ein wenig Zeit haben, dann hat er uns in die Katakomben runtergezahlt, aber da reden wir von Katakomben runter und dann nochmal runter und dann hat er so ein Tor aufgesperrt, wirklich wie im schlechten Film. Da sind diese, wie soll ich sagen, so Demi-Chance, aber so flache, also so 5, 6, 7, 8 Liter Glas, lauter Glasballon gewesen, Zug bis 18 irgendwas. Mhm. Mit dem Originalstoff. Die dann nämlich reifen, Vintage, in diese Glasballons.
Glasballons,
ja. Aber halt Tausende. Und alles zurück bis 18 irgendwas.
Ja, Nieburt hat eine Mega-Historie. Dirk von der Nieburt ist einer der bekanntesten Portwein.
Dann hat er uns so ein Lilac gezeigt, also dann haben sie es in so ein schönes Glasding rein, da haben sie den, hat er gesagt, ja, die ist jetzt gerade versteigert worden um 120.000 Euro oder irgend sowas. Also völlig, völlig gestört, was da drinnen war. Und er hat gesagt, ja, schaut sich ein wenig um. Und habe ich gesagt, hey, greift da echt nichts an, weil man da, also da wird's.
Wenn du das Hobby hast, dann ist es so richtig. Aber von
da sind wirklich Flaschen gelegen, wo 1800, 1805, ja. 1810, also wirklich, wirklich, wirklich alt. Also nicht alt, sondern alt. Und ich gesagt, ich meine, das kann man leider alles nicht kaufen, muss dann machen uns dann so Sondergeschichten und Könige.
Also
und
Prestige und
völlig,
ja, genau, für die ganze Menschen wichtigen.
Und dann hat uns der eine Verkostung gemacht für seine Sachen, da habe ich schon mit den Ohren geschlackert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil Nieport habe ich da wirklich einiges mitgenommen, weil der hat halt auch was, der Jahrgänge, 50-Jährige, 75er, 72er, der hat halt wirklich viel da gehabt.
Hast du 75 oder 85 gekauft zu einem runden Geburtstag?
Ja, genau, siehst du, jetzt habe ich es, glaube ich. Scheiße.
Shit. Ja, schaust eh noch gut aus für das.
Kann man das auch so piepsen? Piep. Auf jeden Fall habe ich da einige wirklich, da sind wir Zettel drinnen gewesen und der war voll ein netter Typ und hat gesagt, hey, war wieder mal eine Gaudi, weil was dem immer auch ein wenig Hokuspokus gemacht und Nieport war mein persönliche, gerade was Tannis anbelangt, absolute Granaten. Und dann waren wir noch oben im Durotal, dann haben wir noch.
War es Graham's auch, was ich empfohlen habe? Im Restaurant?
Ja, aber das war im Durotal, oder?
Nein, Graham's ist so, auf der Seite. Wo
nein, da waren wir nicht. Weil Graham's haben wir dann gemacht im Durotal, weil das gehört zu Bonfin dazu.
Okay, habt ihr dort die Verkostung
ganz gemacht? Ganz genau. Wir waren, weil die Familie heißt Symington oder sowas. Symington, auf jeden Fall sind die
Eigentümer. Also voll portugiesisch praktisch.
Vollgas. So wie Taylors.
Ja, genau. Ja. Oder Nieport.
Nieport, ja, genau. Sind Holländer eigentlich.
Ja, Holländer sind das. Ja. Aber es ist witzig, dass so voll viele englische Leute, also
Briten, ja.
Briten dort sind.
Ja, die Story ist ja das. Ich meine, kennst du die Story, warum Port überhaupt entstanden ist? Ich meine, die Franzosen haben damals mit den Briten wieder mal gestritten. Wahrscheinlich wieder mal Krieg geführt. Die Franzosen haben gesagt, die kriegt keinen Wein mehr. Haben die Weinlieferungen nach England gestoppt. In England war aber natürlich der größte Markt. Und die Briten haben praktisch aufgrund dessen, dass der Weinkonsum relativ hoch war oder weil das halt einfach ein Standardgetränk war, nach Alternativen gesucht. Sie haben was in Spanien gefunden, aber die Mengen, die Frankreich schlichtweg produziert hat, die musst du einmal kompensieren. Und dann sind sie draufgekommen, okay, in Portugal gibt's auch Weine. Das Problem ist, dass die portugiesischen Weine aufgrund der klimatischen Bedingungen eigentlich, sagen wir mal, nicht so dicht, nicht so fett, nicht so reichhaltig wie die Franzosen sind. Und sie haben ein Problem gehabt, weil diese Weine auch von den Alkoholprozenten ein bisschen schlechter waren oder ein bisschen weniger waren. Und die sind ja beim Transport schlichtweg von Portugal übers Meer, das ist ja auch ein Stickel zum Fahren, weil du fährst da außen rum, nach England sind ja viele Weine schlecht geworden.
Okay, also oxidativ.
Oxidativ kaputt gegangen, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, scheiße, die Weine sind eigentlich, besser gesagt, zu dünn oder haben zu wenig Substanz, dass sie den Transport überdauern. Und da dürfte halt entweder irgendein findiger, wahrscheinlich Puncher, so hart das jetzt klingt, gesagt haben, naja, dann geben wir mal ein wenig mehr Alkohol und dann wird das schon erhalten. Und so ist eigentlich die Idee vom Port entstanden.
Weil es ein aufgespritteter Wein war, genau. Das. Ein Port, genau. Ist ein aufgespritteter Wein.
Aufgespritteter
Wein. Genau, wie beim Champagner. Ist auch durch König Zufall, wie man sagt, passiert. König
Zufall, ja.
Auch durch die Überlieferung von Frankreich nach England, Schneeblim, und sauber gearbeitet, Flaschen noch geehrt und dann ist vor allem so Champagner entstanden, also der Schaumwein hat.
Ist im Grunde da sicher das Gleiche, aber eins haben sie schon dann geändert. Am Anfang war es ja so, dass sie nur den fertigen Wein gesprittet haben zum Transportieren, aber die, sagen wir mal jetzt, nennen wir es einmal moderne oder die Methode, die eigentlich mittlerweile alle beim Portwein machen verwenden, ist ja deswegen so, ist ja so einfach wie genial, deswegen mache ich das ja in Zukunft jetzt auch. Du nimmst den Saft, lässt ihn kurz angären und stoppst die Gärung mit Zugabe von
Alkohol.
Die Portugiesen nehmen einen Weingeist oder Aguardente, wie sie es nennen. Und wir nehmen heute halt zum Beispiel jetzt eigentlich einen Edelbrand. Hallo Eva, grüß dich.
Servus.
Ja, der Bärli, der freut sich auch schon.
Schmeißer, wie du willst.
Schmeißer. Aber er hat wirklich jetzt schon über 1,5 Kilo genommen.
Total.
Wir sind uns also nicht ganz sicher.
Du hast 1,5 Kilo genommen im Sommer oder da gerade?
Ich habe tatsächlich jetzt so, dass man mit Gürtel jetzt schon zweimal, also wurscht.
Ja, ja.
Ja, genau. Aber jetzt kommt's. Das heißt, das Geniale ist, beim Portwein kommt außer dem Traubensaft, leicht angegoren und Alkohol, nichts dazu. Kein Zucker, keine Gewürze, gar nichts. Also das ist eigentlich so von der Grundkonzeption eigentlich so puristisch und so einfach, wie es nur geht. Und eigentlich die große Kunst ist die Reifung. Stalltank, große Holzfasseln, kleine Holzfasseln, Pippas und so weiter. Das ist die große, deswegen war ich eigentlich auch dort, also wie anfühlen, oxidativ, wer fühlt es wie weiter, also da gibt's, und jeder macht es nämlich anders. Das ist ein bisschen das Spannende an der ganzen Geschichte gewesen. Ich versuche mir halt jetzt meinen Sukkus draus zu bilden. Aber bei einem waren sie sich ziemlich alle einig, also was die Alkoholgrade anbelangt, was die Restsüssegrade anbelangt, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das ist eine Historie für die letzten paar Jahrzehnte, wo das die besten Einstellungssachen gewesen sind, mit Alkoholgehalt und das Mögliche. Sicher auch viel probiert über die ganzen Jahre.
Das glaube ich auch. Also, und du merkst ja diese ganzen alten Abfüllungen und so, die sind alle nicht gleich. Also du merkst auch, wie die typologisch ein bisschen anders sind, auch vom Geschmack her. Und der weiße Port war für mich meine Entdeckung dort, also, weil der ist viel geiler, wie man eigentlich glaubt. Ich bin ja mitten in meinem Portweinprojekt. Übrigens, wir haben einen Namen gefunden, in 14 Tagen intensiven drüber nachdenken.
Portwein dazu getrunken?
Ja, weil Geist. Portwein darf man sich nicht nehmen, Porto auch nicht, weil das ist der Stadtname. Aber, und das habe ich schon klären lassen, you heard it first, er wird heißen Porto Estilo, in einem Wort.
Porto Estilo?
Porto Estilo heißt nämlich im Stil eines Portweins. Mhm. Und das darf man.
Okay.
Habe ich schon abklären lassen, ist rechtlich erlaubt, ist frei. Porto Estilo ist sozusagen im Stil eines Portweins gemacht.
Okay.
Das heißt, der wird heißen Transecco Porto Estilo.
Was hast du jetzt vor zu machen?
Oder also ist wir ein
Geheimnis?
Nein, ich mache heuer, also heuer unter Anführungszeichen, jetzt kommt er ins Holz. Wir machen ein Speckbirn mit eigenem Speckbirnbrand, also Brand und angegorener Wein kombiniert. Und ich mache einen Flammball. Der wird sozusagen eben mit Apfel, aber mit Edelapfel und auch mit Edelapfelbrand von den eigenen Sorten, vom Jahr davor.
Das ist richtig geil, bin ja richtig gespannt.
Und heuer mache ich überhaupt ein bisschen mehr, weil ich bin jetzt draufgekommen, wir waren, und das ist das absolute Highlight gewesen, wir waren beim Fasselbinder. Ich muss dir vorstellen, wir kommen hin, einer unserer Cider-Kollegen, und das war das Lustigste, ein Ami, der sich nach Portugal abgesetzt, der sich halt dort lebt, der Cider-Joe, der war bei, ja, voll geil, hat mit uns die Ausbildung in England gemacht, dann haben wir ihn angeschrieben, hat er gesagt, ja, es passt gerade gut, weil es ist ein kleines Cider-Festival irgendwo
das
im...
Genau, das genau. Ist mega geil, oder dass es ein Cider-Festival ist.
Cider-Festival irgendwo im Norden von Portugal, eine Stunde nördlich von Porto, irgendwo in... vergessen. Wissen wir es noch? Viana de Castello oder sowas, oder irgend sowas. Stunden nördlich. So, dann kommen wir da hin, vorher ein kleines Liebsfestel in einem Lokal, Hersteller 8, würde ich mal so sagen, plus minus, alle relativ raw und alle ziemlich natural. Mhm. Also ich kann euch sagen, das war was für die natural people. Also Natursekt würde ich sogar sagen, trifft's unbockig.
Brennt
auch in die Augen. Ja. Auf jeden Fall. Und das war aber eine lustige Veranstaltung, weil was das waren kleine, freakige Hersteller und dann haben wir mit den Leuten geredet und ich habe zu allen gesagt, hey, kennt ihr irgendwelche Fasselhersteller? Dann war einer aus Madeira da. Madeira ist ja eine Insel, die ja praktisch bei Afrika da unten ist, gehört aber zu Portugal. Und er hat gesagt, weißt du was, er lässt sich die Fasseln immer in einer Fasselbinderei südlich von Porto, ungefähr eine halbe Stunde südlich von Porto machen, weil dort ist das Holzzentrum sozusagen von Portugal.
Aber also, du bist zum Beispiel Cider, macht er alles neue Fasseln an, oder was?
Nein.
Du weißt das?
Also Portwein zum Beispiel verwendet ausschließlich gebrauchte Fässer.
Also bist du jetzt von Cider geredet, also jetzt habe ich nicht...
Naja, er lässt sich seine Sachen für den Cider, wie ich die Whiskyfässer lässt sie er dort machen. Also er lässt sich alte Whiskyfässer aufarbeiten, toastet die wieder neu und tut dann in Wein rein.
Okay.
Das, was ich praktisch mit meinen kleinen Fackelsfässern mache, das macht er witzigerweise auch so. Darum haben wir so lachen müssen, weil er Whiskyfässer, wir Whiskyfässer. Ich Rumfässer, er, das war so lustig.
Okay.
Praktisch dieselben kranken Ideen, aber seine Produkte waren nicht ganz so brachial wie unsere. Anyways. Und dann hat uns der dann witzigerweise hat er gesagt, hey, ich kenne da zwei Typen und dort lasse ich es machen und da und überhaupt hin und her. Dann habe ich gesagt, weißt du was, geil, ich notiere mir das und hat uns der dann sogar angekündigt dort. Mhm. Ich rufe dann übernächsten Tag, weil wir da irgendwie aus dem Durotal gerade Zeit gehabt haben, habe ich gesagt, hey, nein, eigentlich habe ich gar nicht angerufen, eigentlich sind wir einfach hingefahren, genau. Ich bin eher so der, fahren wir mal hier und schauen wir mal. Dann haben wir nicht reingefunden, dann sind wir vor allem bei einer anderen Fasselbinderei gestanden, die nur eine neue Fassel gemacht haben, keiner Wort Englisch. Ich bin mir vorgekommen wie in einem, also tausende neue Pariks, das war ganz weird. Dann habe ich mit den alten Typen da geredet und dann fängst du eigentlich null verstanden. Die haben mir irgendwas erzählt. Und dann haben wir Gott sei Dank rausgefunden, das ist zwei Tieren weiter. Und der hat sich dann voll viel Zeit genommen und gesagt, hey, wir sind da und wir sind eh schon angekündigt und überhaupt. Hat uns der Hund alles live gezeigt. Toasten in alle verschiedenen Grade. Zahnbauen, Schüfen.
Das ist cool, wenn du das mal siehst.
Es war mega.
Daumen,
es war mega. Und vor allem das Toasten und so, also das live, das war Wahnsinn. Du hast die Nasen reingehalten bei so einem frisch getoasteten französischen Eichenfassel, da hast du diese Nussnoten, das war wie Röstnoten.
Ah, das war Wahnsinn. Du, man glaubt ja, wie ich das erste Mal gesehen habe, waren wir da beim Stockinger Fasselbinder. In Burgenland waren wir, glaube ich, auch bei einem von Sommelier-Verrenner, ich weiß nicht mehr, aber das ist geil, wenn's die ganzen Tauben nicht alles zusammen da haben und dann brennen sie es. Da gibt es verschiedene Methoden, was der mit Medium Toasting, Light Toasting, Heavy Toasting, und das ist ja gar nicht teilweise lang am Fassel haben. Das ist ja sehr fragile Arbeit, dass das ganze Holz nicht überlandst, weil wenn du das einmal übertoastet hast und der Kunde das bestellt, Medium Toasting zum Beispiel, kannst du schon wieder weg da oder was ausschleifen, keine Ahnung, aber der Geruch, wie du sagst, ist so geil, auf frisches Holz, weil es sehr frisch, das braucht ja eine gewisse Lagerfähigkeit, also du musst da in Wassergrad messen, wie feucht das ist, dann verarbeiten sie es, dann sie es mit Wärme, teilweise Bier und alles Mögliche, und das ist wirklich interessant zum Anschauen, weil das wäre mal sehen möchte, gerade jeden, der was mit Getränkeaffin ist, was zum Tor hat, dass man sich das mal anschaut, dass man mal weiß, was da passiert, wenn man von dem überhaupt dreht.
Also wenn das wen interessiert, ich kann euch da, schreibt uns einfach einmal auf prostetranseco.at, da kann ich euch die Adresse schicken, das ist unpackbar. Die Bude, weil der hat uns auch gezeigt, wie sie es machen, also wirklich zusammenbauen, dann wie sie es nass machen, innen anheizen, zusammenbieren und so, der hat den komplett, also der hat ein paar Fassel mit uns und Anführungszeichen zusammenbaut. Also, geil. Und dann hat uns die Toastgrade erklärt, dann haben wir zugekrochen, welcher Toastgrad. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich dann nicht entscheiden können, welcher Toastgrad, weil es kommt, eigentlich werden weißer Portwein in ungetoasteten Reuse französische Eiche verwendet. Nur französische Eiche, nämlich. Wer hat gesagt, weil das Holz passt für die Oxidation besser. Es ist poriger. Wie die Weißeiche.
Ja, ohne Toasting kann man vorstellen, weil es einfach wenig Eigengeschmack gibt.
Ja, erstens das und sie wollen dieses Offenporige scheinbar. Also frag mich nicht. Und vielleicht geht es auch ums Geld. Vielleicht soll es auch günstig sein.
Kann auch sein. Also.
Weil die brauchen ja Unmengen Daten. Und ich habe aber gesagt, ich bin aber neugierig aufs Toasting und dann jetzt habe ich 4 Fasseln bestellt in 4 verschiedenen Toastgraden. Und ich habe nicht widerstehen können, ich habe 4 Tony 20, 30 Jahre benutzt die Tony-Fässer bestellt. Also da hast du Nasen reingehalten. Das war Halleluja und es war das Geilste.
Also hast 3 bestellt, die liefern sie jetzt auf.
Nein, es sind 8 Fasseln jetzt.
8 Fassel.
Ja. Und was das sind 2000 Liter Kapazität ungefähr, da kann ich heuer schon wieder ein bisschen herum experimentieren. Ich meine, ich habe jetzt ja schon 12 Fässer drüben, dann habe ich 20.
Ja, bei dir fängt jetzt die Lese wieder mehr, gell?
Wir sind seit gestern wieder Vollgas im Betrieb. Übrigens an dieser Stelle mal vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die uns da unterstützen. Wir sind ja mittlerweile mehrere Leute und jetzt haben wir das erste Mal die Chance, dass wir heuer einen offiziellen Kellermeister oder einen Kellermeister-Stellvertreter sozusagen, der Thomas, der mich da unterstützt, freut mich wirklich sehr, weil ich weiß eigentlich schon nicht mehr hinterm Fahren, wie ich mit der Hocken zusammenkommen soll. Der unterstützt mich da sehr, sehr, sehr und wir haben die ersten 3,5 Tonnen haben wir schon hinter uns.
Okay, wie ist heuer das Jahr von Obst her? Es gibt so Bienenjahr, es gibt Öpfeljahr, aber heuer glaube ich nicht so weltbewegend.
Leider nicht. Es ist letztes Jahr war ein extrem starkes Jahr. Die Bäume sind alles alte Bäume, das heißt, die sind sehr alternierend. Das heißt, ein Jahr viel, ein Jahr wenig. Mhm. Wir haben letztes Jahr ganz, ganz starke Jahre oder ganz starke Behänge gehabt bei Bäumen. Und heuer, ich würde sagen, bei 50% der Bäume ist gar nichts drauf. Aber nicht, weil es gefriert hat, sondern weil einfach die Bäume Erholung brauchen. Mhm. Und heuer sind die Birnen ganz schlecht. Also wir werden totale Probleme haben. Speckbirnen und Herzblut werden wir heuer, ich hoffe, dass wir überhaupt was zusammenbringen. Also jetzt ernsthaft.
Aber Birnen ist ja viel fragiler. Die wächst ja weit nicht so viel ab, oder? Das ist ja weit mehr tiefer, wie man sagt, bei gewissen Rebsorten, wie der Apfel.
Wir haben gestern Birne ausgeschnitten von unserer Lieblingslieferantin. Liebe Grüße an die Bettina und an die Margarete oder an beide. Und so viel ausgeschnitten und so viel weggeschmissen wie gestern haben wir überhaupt keine. Also da merkst du, das ist, heuer ist sauschwierig. Also Also ich hoffe, dass wir überhaupt Speckbirnen und Herzblut zusammenbringen. Aber mal schauen.
Und Speckbirnenfeld war eigentlich richtig schott, weil das ja einer meiner Lieblinge ist immer.
Ja, Alter, wenn die fällt, das wäre ein Debakel. Aber ja, müssen wir. Aber vielleicht nur, genau, aber dafür hat der Flamboy, und das möchte ich schon einmal jetzt sagen, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, aber wir haben ja die International Cider Challenge, also die ICC in England mit Flamboy, ja, die sind jetzt offiziell Best Rosé of the World.
Ja, ich glaube, das haben wir letztes Mal, glaub,
letztes Mal schon gesagt. Und die World Cider Awards, das gleiche. Wo das zwei Bewerbe sind, die nichts miteinander zu tun haben, zufälligerweise in England sind,
yeah,
aber.
Na, gratuliere,
ja, ich habe wirklich gefreut, und jetzt haben wir, und jetzt, weißt du, was lustig ist? Seitdem die zwei Wettbewerbe gewonnen haben und beides mit dem Flamboy, jetzt geht der Flamboy tatsächlich 3 bis 4 Mal so gut wie nur 4 Wochen vorher.
Aber mein, in Österreich ist ja die Auszeichnung gar nicht bekannt. Ist das, was du anpriesen hast? Oder
ich glaube, ich erzähle es einfach die Leute.
Okay.
Und auf einmal braucht man von dem 3 oder 4 Mal so viel. Ich habe es ja noch nicht einmal veröffentlicht.
Es ist wirklich so. Bei den Messen natürlich was Prämiertes, also ist immer ein guter Umsatzbringer.
Eine voll nette Kundschaft war da, die kauft für Feuerwehren. Mhm. Und dann sagt es, es kriegt her jeder freiwillige Feuerwehrler bei einer, kriegt einen Flamboy.
Geil, ja. Eine gute Aufhängung.
Auf die Idee bin ich nicht einmal hingekommen, der Flamboy. Wie das geil stimmt, ist denn das?
War das? Der
das ist der Feuerwehr, der 1er Feuerwehr. Das ist ja geil, habe ich gesagt, das ist einmal eine geile Idee. Das habe ich sehr lustig gefunden. Ja, also Portugal, ich fasse einmal zusammen, wir haben viel gesehen, wir haben voll gut gegessen, wir haben bei einem super cooles Restaurant dort beim Bomfin war, ich glaube, der hat 1 Stern oder 2 sogar gehabt. Michelin, der war richtig gut. Oben, was der auf dem Plateau, oben direkt, okay, auf dem Douro, aber ich meine, voll schöne Location. Aber das absolute Highlight, und da möchte ich mal Coram Publico Danke sagen, dem Flo Carra, der uns das ermöglicht hat, der hat angerufen in der Villa Gioia und hat gesagt, wenn ich in Portugal bin, dann fahre ich da runter. Ich war zwar ein ziemlicher Hadscher, das ist von Lissabon nochmal 4 Stunden runter. Mhm. Aber es war jeden Kilometer und jeden Cent wert, weil ich muss ehrlich sagen, diese 12 Gänge, die da aufgefahren sind.
13 waren es, oder 13. Und es waren ein paar Cent.
Es waren 1-2 Cent, ja, muss man ehrlich sagen. Ich muss zugeben, es war wahrscheinlich das teuerste Essen, das wir jemals zu zweit gehabt haben, aber es war trotzdem jeden Cent wert, weil das Ambiente dort, außerdem waren wir angekündigt, die haben uns einen voll schönen Tisch gegeben, wir haben da, die Bude dort ist wirklich schön, also wir lassen es gut gehen, es war wirklich ein Touch von Luxus, würde ich sagen, für einen Normalsterblichen, und es war wirklich wunderschön. Wir haben einen total geilen Abend gehabt, haben eine sehr lustige Körnerpartie gehabt, die waren sensationell. Also der Service war sowas von grandios.
Das Menükarten ist auf Deutsch geschrieben, haben sich das angekündigt, Österreicher natürlich.
Ich glaube, sie haben
Dieter Koschini ist Österreicher.
Genau, Dieter Koschini ist Österreicher. Außerdem ist der Lucky gerade dort, ist ja einer von den Köchen, der ja unterm Flo kocht hat, der ist jetzt gerade dort. Genau. Also das ist ziemlich eine Österreicher-Connection. Also wenn es in Portugal seid, Villa Gioia, aber lang vorher buchen, und es ist voll geil dort. Es ist wirklich absolute Granate.
Weil du erst gerade Lissabon gesagt hast, du warst ein paar Tage dort, bevor das Unglück passiert ist, gell?
Naja,
das war ja Wahnsinn.
Nein, nur Ärger. Genau an dem Tag, wo wir essen waren in der Villa Gioia, ist das passiert.
Ach so.
Wir waren einen Tag vorher noch in Lissabon, weil wir sind dann wirklich nur wegen dem Essen runtergefahren, haben dort unten geschlafen und sind dann am nächsten Tag wieder aufgefahren. Und genau an dem Abend oder Tag, wo wir aus Lissabon raus sind, wir sind 10 Stunden vorher bei dieser Bahn da unten gestanden, sind damit aufgefahren. Ich habe Fotos gemacht, genauso wie jeder Tourist, der aber das ist ja die einzige, die ums Eck gegangen ist.
Weiß einfach, war es eigentlich
total verrückt. Und dann lesen wir, oder irgendwer hat uns dann von daheim angerufen und gesagt, ob es uns eh gut geht. Ich gesagt, wegen was? Ja, genau die Bahn, die ist entgleist und hat, weiß ich nicht, 17 Tode gegeben. Absoluter Wahnsinn. Und ich habe der Eva noch erklärt, wie das funktioniert, ums Eck mit die Seile drinnen und so, und haben da noch reingelegt und hat mir sogar Säure angeschaut. Das war tipptopp, also hat nichts gegeben am Vortag. Aber wir sind Gott sei Dank da essen habe ich gefahren, und dann ist das passiert, absolute Tragödie, vor allem wenn du es dort gesehen hast, wie das alles alt ist, gell? Ich mein, das ist ein Horror, absoluter Horror. Ich hoffe, dass das irgendwie gescheit auf die Reihe kriegen, weil das ist schon einer der Schampunkte, oder die Linie 28, ja, die fährt, also das sind schon Punkte, das schaut schon, muss man schon sagen, gehört zu Lissabon dazu. Und ich habe Lissabon schon ziemlich cool gefunden. Der Eva hat es nicht so taugt, weil einfach ein bisschen zu viel Leute sind. Es ist schon, der Großraum Lissabon, 3 Millionen Leute. der Kern, glaube ich, nur 500.000, also die Altstadt. Aber durch das, dass so extrem steuer aufgebaut ist und so, so extrem, wie soll man das sagen, terrassiert ist. Übrigens, arge Geschichte, Danny, unser Freund aus England, dem sein Bruder ist eine Woche vorher, waren die Poltern, der ist irgendwo über einen Zaun drüber gerollt, beim Haus habe ich gestürzt und gestorben. Sein Bruder. Echt? Er hat gesagt, er war in Lissabon ein paar Tage, bevor wir hingeflogen sind und hat seinen toten Bruder holen müssen. Also, das war irgendwie ein bisschen ein schräges Entree. Und wenn du dann dort bist, siehst, wie hoch die Höhenunterschiede sind, weil auf einmal geht es wieder drei Steck runter oder fünf Steck, weißt du?
Wie fett den du drüber gehupft?
Ja, oder? Voll. Britenpartie, weißt du, dem haben sie voll die Kanten gegeben und haben sie irgendwo verrennt und boah, voll schier. Also Lissabon, aufpassen, nirgends irgendwo blöd drüber krallen oder sie am besten einfach überhaupt nicht so reinstellen. Und ich kann dir sagen, in Lissabon sind die, Studenten, sind die Studenten eingeritten, wie wir die letzten zwei Tage waren. Weil da hat das Studiumsjahr schon wieder angefangen und die ganze Stadt war mit zigtausenden Studenten voll. Vollgas.
Das ist ein richtiges Highlight.
Ja, Vollgas. Die haben die Stadt übernommen. Ja, wirklich.
Das war aber das ist wenigstens eine Party im Stadt, oder?
Ja, Vollgas. Überall.
Das ist schön.
An jeder Ecke. Aber was das ist einfach, das hilft uns nichts mehr. Wir sind einfach nicht mehr so jung.
Naja, mit dann, wenn wir so jung waren, in der Nacht fühlen wir uns ja 10 Jahre jünger, aber die nächsten Tage, wie man es jetzt wieder auf dem Wochenende merkt, brauchst du schon ein bisschen mehr zum Nachschlafen. Also die Zeit.
Unbedingt, Alter.
Zwickt schon ein wenig. Muss ich jetzt schon langsam sagen. Aber das Heuer, irgendwie 2025, ich hab's ab 40, man sagt, wenn man merkt, und ein kleiner Sidefact von dem Sommer, ich bin beim Spätzler gewesen und besucht, und der hat so 6 Stufen zu seinem Haus auf, ist ein Mehrparteienhaus. Und da stehen 2 Mädels und die reden halt so links und rechts und ich denke mir, hupf, ist elegant vorbei. Und ich habe einfach beim Wegspringen auf die 2. Stufe, hat es mir ein Muskelfaserriss, hat es mir zugezogen. Es hat so fucking brennt und die Mädels haben gesagt, ist alles in Ordnung? Und so, ja, sicher passt, alles. Dann habe ich mich eingeschleppt zu meinem Spätzl, bin sitzen geblieben. So fucking brennt das Ganze und da hat jeder, wenn ich das erzählt habe oder so, warum humpelst du nicht so? Ja, Muskelfaserriss mit jemandem, ja, alt wirst. Und das sagt ja mittlerweile jeder und das hasse ich eigentlich ziemlich, wenn jeder sagt, alt wird, vielleicht fühlen sie sich selber alt, aber ich fühle mich nicht alt. Nur mehr angemerkt zum Ganzen. Und am Wochenende haben wir auch wieder so da, aber das ist eine andere Geschichte. Das könnt ihr euch nächstes Mal erzählen.
Ich glaube, das wird ein Highlight für nächstes Mal, oder?
Ja, ein paar Sachen haben wir im Sommer schon erlebt, weil wir wollen ja im kommenden, in der kommenden Zeit eigentlich auch wieder ein paar neue Themen bringen. Ein bisschen nicht nur Wirten, sondern auch Produzenten von Lebensmitteln, ob es Getränke oder Essen sind, ist komplett wurscht. Aber wir wollen schauen, dass wir ein bisschen Vielfalt reinkriegen.
Wir werden ein Feuerwerk zünden. Also ich will jetzt noch es wird ein granatenstarkes zweites
bunt
Jahr.
Bunt und granatenstark.
Bunt und granatenstarkes genau. Zweites Jahr. Ja. Also bleibt uns gewogen, horcht wieder rein. Wir werden es, glaube ich, für heute einmal sagen, du, es war gut, es war super. Eine letzte Ankündigung habe ich aber noch. Ein netter Mensch, den du schon kennst, Patrick Hartmann. Mit dem haben wir ja ein Käse-Pairing jetzt cooles gemacht. Und es gibt jetzt offiziell die ersten 2 Termine. Und die möchte ich da sozusagen nur ankündigen oder anteasern. Wir sind am 14. November um 18 Uhr gibt es die erste Gruppe. Und am 13. März, jetzt muss ich nochmal schnell nachschauen, warte mal, 14. November und am 13. März die zweite Gruppe, maximal 20 Personen. Und da wird ein Feuerwerk abgeschossen, weil da gibt es nämlich nicht nur die normal gereiften, sondern da gibt es die spezial gereiften Sachen. Er kommt mit die richtig guten Sachen daher. Kostet zwar 98 pro Person, aber da kommt vom Käse her wirklich die allerfeinste Scheiß daher. Und wir werden auch Magnums und die großen Sachen ein wenig aufreißen. Also bitte schreibt uns einfach eine kurze Mail auf prost@transecco.at für die Anmeldungen.
Wie viele Leute maximal?
20 Personen, also eine kleine Gruppe. Bitte so schnell wie möglich anmelden. Wir werden übrigens, und das ist auch die zweite Ankündigung, der Herr Stürmer und ich werden übrigens auch sowas machen. Mhm. Wir müssen es uns bloß nur mal nur gescheit ausreden.
Genau, da wird es dann ein bisschen Tatarverkostung geben.
Sicher.
Mit anderen Sachen. Mhm. Und ich glaube, da lassen wir schon ein paar Highlights überlegt. Vielleicht nicht nur meine Tatars, sondern verschiedenste Sachen, auch mit Fisch und Gemüse und
unbedingt.
Alles Mögliche. Einfach, dass man nicht Vielfalt alles mal machen kann, was man als Tatar alles machen kann.
Wir haben dort Bluefin Tatar gegessen. Da hat sogar die Eva gesagt, es wird nicht besser.
Geile Sachen. Das muss ich nächstes Mal zuhören. Ich habe nur kurz angeteasert, ja. Ich war im Neufelden bei der Wirtshaus raus, beim Rachingraum, da habe ich Pferde der Tag gegessen. War auch sehr geil. Also das ist nicht so gut gegangen, wie ich mir vorgestellt habe. Also bei den Austern sind wir ehrlich gestanden. Aber zu dem nächsten Mal mehr. Jetzt haben wir schon wieder Zeit gequatscht. Und ja, ich glaube, vielleicht lassen wir es einmal gut sein.
Also.
Es ist der Herbstbeginn.
Ich würde sagen, lasst uns eine starten in Jahr Nummer 2. Wir freuen uns. Wir haben noch 17.000 Sachen vor mit euch. Und vor allem, wir haben noch richtig granatenstarke Gäste. Lieber Herr Stürmer.
Lieber Herr Hauser. In diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Bleibt sauber und schätzt
mich. Im Grunde genommen gehört er in den Munde genommen.
Genau, so schaut's aus.
So schaut's aus. Also, wir wünschen eine schöne Woche. Bleibt sauber.
Viert euch.
Und tschüss. Ciao, ciao.